Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie.
Ihr Lieben, ich höre auf, mich zu entschuldigen.
Ach,
die Hitze hat mich echt ausgenockt, aber so richtig ausgenockt. Ich mache dann immer den Fehler, auch einfach das komplett zu ignorieren und zu prokrastinieren und einfach gar nichts zu sagen. Das ist für die Hörer natürlich scheiße, aber wir machen jetzt mal weiter. So, wie geht's dir? Du warst ja zwischendurch im Urlaub. Das Gute daran war, dass ich quasi einmal kurz zusammengeklappt bin unter 40 Grad, dass man die Pause nicht gemerkt hat.
Genau. Bei mir war es tatsächlich auch nicht ganz so heiß. Ich war in Brüssel und da hatten wir durchgehend so 32 Grad. Und mit durchgehend meine ich auch nachts. Irgendwie hat es nicht abgekühlt.
Ja, es wurde nicht kühl, genau.
Und
ja.
Unser Apartment hatte auch keine Klimaanlage oder so. Aber es war trotzdem fantastisch. Also ich bin mit meinem Chor dahin gefahren, in dem ich ja seit Januar bin oder so. Und wir haben so eine halbe Stunde Programm mitgebracht, die wir gerade vorbereiten für nächstes Jahr. Und
das
haben
war
da
quasi
so
die WM der Chöre, oder?
Ja, es ist keine Competition, sondern es war einfach nur ein Festival, in dem die ganzen Chöre aufgetreten sind. Das sind nur queere Chöre aus ganz Europa gewesen. So 50 Stück und irgendwie auch jede Dimension von Chor. Also so vom, es gab so ein fünfstimmiges Ensemble aus Finnland. Ich glaube, das war somit die kleinste Gruppe. Die waren aber mit am berühmtesten. Die waren wie Pentatonix, aber auf queer mit Metal und mit Metal-Ästhetik, aber vor allem politischem Anspruch. Die sind total geil. Friends of Dorothy heißen die. Und die haben wirklich die Hütte gerockt.
Good.
Bis hin zu, am anderen Ende steht dann vielleicht so der Gaiman's Choir of London, für den man, wie ich dann gelernt habe, irgendwie ein BA in Theater oder Bühne haben muss, damit, um überhaupt aufgenommen zu werden.
Das waren, glaube ich, in London ist das wahrscheinlich
das
die Wahrscheinlichkeit hoch. Na, aber es ist wahrscheinlich
das,
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die alle mal
genau.
Schauspieler werden wollten oder Sänger oder genau. Musicaldarsteller oder wie viele Mitglieder hat der Chor? Was weiß ich, 200 oder?
150 oder so, das ist riesengroß.
Geil.
Und ja. Die hatten perfekte Kostüme mit Reveals, die hatten Props, die hatten Choreos, die hatten alles.
Ja, weil
so
alle, die leben da wahrscheinlich den Traum aus, den sie im Beruf
ja,
halt nicht,
total.
Genau. Ja.
Einer hatte 3 Meter lange goldene Flügel. Das
geil.
War unfassbar. Ja, also
ja,
so,
aber
das
ich meine,
ist so
wenn
das
nicht
Spektrum.
Da, wo dann?
Genau, genau.
Sehr cool.
Das war so das Spektrum und weiß nicht, ein kleiner italienischer Demo-Chor war dabei, die haben dann so antifaschistische Slogans gesungen und so Pop-Mashups gemacht und so. Mhm. Also, wenn wir nicht gesungen haben, dann saßen wir halt in irgendwelchen Konzerten und haben uns andere Chöre angehört und es hat total Spaß gemacht. Klassische Chöre waren nicht so viele dabei, da waren wir dann irgendwie schon ziemlich unique allein durch unser Programm.
Ja, und wie viele Mitglieder habt ihr nochmal? Ich hab's vergessen, 30
wir
oder was,
sind,
20?
Wir sind maximal, also wenn dann alle da sind, sind wir 40 und nach Brüssel sind wir gefahren mit 25 Leuten,
glaube ich.
Ja, okay,
gut, verstehe.
Genau. Ja, und es hat total Spaß gemacht. Wir haben auch nicht nur im Konzertsaal gesungen, wir haben im Rathaus singen dürfen in Brüssel. Während so Stadtführungen stattfanden, haben wir einfach in dem Sitzungssaal gesessen, so ein ganz alter Saal, würde ich sagen, aus dem Barock oder so, also wahnsinnig üppig, wo wir dann in diesem kleinen Sitzungssaal drin standen und da gesungen haben und dann Leute, die gerade eine Stadtführung gemacht haben, dann vorbeigekommen sind und zugehört haben. Und wir haben auch auf der Straße gesungen, einmal vor einer Kirche, einmal sind wir in die alte Börse, wo jetzt das Biermuseum drin ist, das ist so ein gigantischer, auch sehr barocker Bau mit gutem Hall. Und dann haben wir uns einfach in die Vorhalle gestellt und gefragt, ob wir da singen dürfen und haben da so 2, 3 Stücke gesungen, einfach weil die Akustik so geil war. Und mit das Beste war eigentlich auch, wir haben einmal in so einer Einkaufspassage einfach geprobt und da sind dann auch so, und das macht halt super Spaß, wenn du so Pop-Up-Konzerte machst, Leute kommen dann vorbei, sind völlig irritiert, dass da plötzlich ein Chor steht. Und
aber auch irgendwie, also ich finde ja, dass in Europa, ich weiß jetzt nicht, also ich kann das ja jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, sondern nur aus dem, was ich so bisher erlebt habe. Aber ich glaube, in Europa ist so, sagen wir mal, klassische Musik, also ich weiß ja nicht, ob ihr nur Klassik gemacht habt oder so, aber wird als Straßenmusik sehr viel eher mal stehen geblieben und mal zugehört und akzeptiert als jetzt in anderen Ländern. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen,
das stimmt, ja,
dass in USA oder so das jetzt so ein Riesending wäre, außer du bist irgendwo in der Stadt, wo vielleicht es eine sehr bekannte Oper gibt oder sowas, weißt du? Aber ansonsten, ja, cool. Schön.
Ja, und was ich so, abgesehen von dieser ganzen Queer Joy und davon, dass es wirklich Spaß gemacht hat, irgendwie die Leute dann auch im Stadtbild immer wieder zu sehen. Wir hatten alle so kleine Umhängerchen mit den mit den Stundenplänen drin und dann stand vorne auch immer unser Chor drauf und die Pronomen und der Name, sodass man sich dann sofort gleich auch ins Gespräch kam, wenn man sich getroffen hat. Mhm. Und zwar einfach schön in der Stadt rumzulaufen und dann zu sehen, wie viele Leute für dieses Festival da waren. Aber es war, also was mich auch so ein bisschen mitgenommen hat, ist, es gab keinen einzigen Chor, der nicht in seinem Programm irgendwie drauf eingegangen ist, dass es gerade so eine Zeit ist, in der alle nicht so genau wissen, wie es weitergeht und Angst haben vor so einem Rechtsruck. Mhm. Und das zog sich auch durch alle Programme durch, egal wie groß oder berühmt der Chor war oder aus welchem, also selbst der isländische Chor, der ganz fantastisch war und ganz schlaue Arrangements hatte und ganz tolle Lieder mitgebracht hatte und die ja nun wirklich nicht irgendwie, weiß ich nicht, soweit ich weiß, jedenfalls nicht in einer gefährlichen Situation sind oder so. Selbst die haben sich Gedanken gemacht über die Weltlage und wie sich das alles verschiebt. Und das fand ich total gut, also dass ich nicht allein bin mit diesem Gefühl, aber das war auch nicht gerade beruhigend. Also
ja,
so
gut, ich meine, in dem Fall ist es ja so, dass ich würde mal sagen, alle Teilnehmer auch direkt selbst betroffen sind.
Ja, genau.
Und aber man ist ja auch betroffen, ich meine, selbst in Deutschland, wo man, ich würde sagen, weitestgehend gesetzlich abgesichert ist, ist man trotzdem nicht sicher. Ja,
ja, es kann und, alles zurückgenommen werden.
Ja, ja, und aber auch generell nicht sicher. Also ich meine, wie viel Nachrichtenmeldungen und so weiter hat es in letzter Zeit gegeben von Übergriffen auf der Straße und was nicht alles. Ich meine, das gab es früher auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das mehrt
das
sich halt. Und vor allen Dingen auch die Scheu, öffentlich Dinge zu sagen und zu machen, nimmt ab. Also diese, ja, ich weiß nicht, was das ist, ob das Angst ist oder ob das, also die Angst vor
Konsequenzen.
Ja, genau.
Die scheint abzunehmen, genau. Also war tatsächlich beim Festival selber auch, haben wir erst im Nachhinein erfahren, aber zwei...
Gab es Bedrohungen oder?
Ja, zwei Männer aus dem, ich glaube tatsächlich aus einem der britischen Chöre sind nachts auf dem Nachhauseweg aus dem queeren Viertel da von Brüssel zu ihrem Unterkunft tatsächlich angegriffen worden und der eine musste auch ins Krankenhaus.
Ja, aber...
Krass, ja.
Aber, also natürlich ist das schrecklich, aber... Es geht ihnen weitestgehend gut. Also sie sind jetzt nicht. Aber okay.
Nee. Es geht ihnen gut.
Aber
ja, schlimm
sowas. Ach, das ist. Stell dir mal vor, also weil ich bin zwar eine Frau, das heißt, ich bin ein bisschen in der Minorität, aber ich bin ja eigentlich sehr privilegiert. Ich bin weiß und lebe in Deutschland und so weiter. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Beziehungsweise, was heißt, ich kann mir das nicht vorstellen? Ich meine, auch ich, wenn ich abends irgendwie heimlaufe oder so, muss mir Gedanken machen. Aber es ist ja nochmal was anderes. Also, weißt du, also, naja. Krass, ja, aber ich freue mich, dass zumindest die Erfahrung an sich eine gute war für dich.
Ja, es war voll. Und den Chor kenne ich jetzt auch viel besser. Also
ja, und auch viel Musik halt einfach. Also es macht, glaube ich, auch echt gute Laune.
Ja,
sehr
super.
Schön.
Die Stadt ist schön.
Hier waren 42 Grad und wir sind alle gestorben. Und es ist nachts nicht kalt, also es ist kälter geworden, aber von 42 Grad auf 38 Grad. Also weißt du, es war unerträglich. Es war wirklich, ich habe es wirklich als Qual empfunden. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das gerne und es ist auch schön. Ich freue mich für die, wenn die das mögen. Aber für mich ist es wirklich auch, also körperlich und mental ist es für mich wirklich wie Folter. Es ist wirklich schlimm. Und ja, naja. Und ich habe dann hier noch so gesessen. Also ich habe jetzt ja Gott sei Dank, also ich habe auch nicht viel gemacht. Also da nur, was ich halt machen musste. Und soll ja jetzt wieder so heiß werden auch. Dann macht man sich natürlich auch Gedanken. Ich mache mir auch Gedanken um meinen Vater. Der wird 80 dieses Jahr. Also das ist ja dann auch alles viel schwieriger zu verdauen. Der hat es Gott sei Dank bisher ganz gut alles überstanden. Aber das sind ja auch so Dinge, wo du dann ab und zu mal durchrufst und kontrollierst, ob der nicht irgendwie, was weiß ich, in seiner Wohnung kollabiert ist oder so. Und ob er genug trinkt und all diese ganzen Geschichten. Aber ich meine, der ist halt erwachsen. Der möchte ja auch nicht gegängelt werden, ja. Das heißt, wenn ich den mehr als einmal die Woche anrufe, dann kriegt er die Krise. Und das sind dann alles so Dinge, da muss man so ein bisschen gucken. Auf jeden Fall, ja, soll es ja wieder heiß werden. Also ich habe wirklich echt, also mir graut es davor tatsächlich richtig. Und ich bin dann auch nicht wirklich in der Lage, ordentlich Gedanken zu fassen. Also ich tue mich enorm schwer, zu konzentrieren und naja. Aber ja, und dann hast du halt auch Leute, die sagen, wow, ich liebe es, so soll es immer sein. Und ich denke mir nur so, oh, ich hasse dich so sehr.
Also 40 kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand noch toll findet.
Naja.
Ich bin ja so wirklich happy bis 32, 35 wird dann langsam anstrengend.
Ich finde eigentlich so, wie es jetzt ist, finde ich es gut. So 25 Grad, 28, von mir aus auch mal 28 mir schon fast wieder zu viel, aber so mit 25 Grad oder so kann ich ganz gut leben. Alles ab 30 ist mir zu viel, ehrlich gesagt, aber ja.
Mir nicht, ich bin aber auch eine Eidechse, aber ich weiß natürlich, dass es super, super viele Leute gibt, gerade ja auch alte Leute oder
ja,
Leute,
und jetzt habe ich ja auch ein bisschen Gewicht mit mir rumzuschleppen,
haben.
Weißt du, das ist ja dann
genau.
noch anstrengender. Aber
und
was
das
ich
weiß man
sagen
einfach,
wollte,
dass das gerade die vulnerablen Gruppen besonders
ja,
trifft.
Ja, na klar, ich meine, jetzt bin ich Gott sei Dank nicht krank oder so, aber das ist trotzdem natürlich alles super unangenehm. Das einzig Positive, oder was heißt Positive, also ich habe dann saß dann hier und dachte so, wow, jetzt habe ich ja schon so viel Gewicht verloren und ich fühle mich nicht so, als wird der Sommer mal besser sein als letztes Jahr. Also weil ich ja gedacht habe, das müsste ja irgendeinen positiven Nebeneffekt haben, aber es fühlt sich nicht so an. Aber vielleicht hat man das auch irgendwie dann falsch in Erinnerung oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall im Moment ist so ein bisschen Überraschung, jeden Tag eine neue Überraschung. Dadurch, dass ich so viel Gewicht verloren habe und ja immer noch dabei bin, macht mein Körper Dinge, die er seit 20 Jahren nicht mehr gemacht hat. Hormone gehen völlig durcheinander und also es ist eine Überraschung nach der anderen.
Ein völlig neues Kennenlernen. Ja,
ja, manches ist okay und manches ist auch so ein bisschen so, hallo, ich bin nicht mehr in der Pubertät, hör auf. Also das ist so ein bisschen, aber ja, es ist überraschend. Also was mir im Moment am meisten, Gott sei Dank nehme ich das recht leicht. Also das habe ich kein großes Problem mit, aber ich verliere halt jetzt Haare. Also man hat ja, also auf dem Kopf, ich habe aber genug, deswegen fällt es nicht so auf. Das Einzige, was mir fällt halt auf, wenn ich einen Mittelscheitel trage, dass quasi der Mittelscheitel etwas breiter geworden ist. Aber ganz ehrlich, ich habe so viel Haare auf dem Kopf, ich habe auch dickes Haar und so, also das ist überhaupt kein Thema. Das ist, wenn ich jetzt dünnes, schütteres Haar hätte und dann dazu noch irgendwie dauernd Haare verlieren würde, dann würde ich weinen. Aber mit der Menge an Haar, die ich da auf dem Kopf habe, ist das alles kein Thema. Ich kämme dann einfach den Mittelscheitel quasi zur Seite und habe einen Seitenscheitel. Das funktioniert wunderbar. Aber das sind so Dinge, die bei den meisten Leuten dann so nach 3 Monaten ungefähr oder 4 Monaten dann automatisch passieren. Dann dauern die so 3-4 Monate, weil einfach so viel Umstellung im Körper vor sich gehen. Und dann hört das von alleine auch wieder auf. Ich meine, natürlich kann man dann auch irgendeinen Kram nehmen, der das noch unterstützt. So von wegen, ich nehme jetzt einfach mal gar nichts und warte ja 3 Monate und guck mal, ob es dann wieder aufhört. Und wenn nicht, dann gucken wir mal. Aber ich finde es total interessant, wie verrückt sich die Leute da immer wegen sowas machen. Also ich habe da wirklich, also das ist wirklich mein geringstes Problem, ehrlich gesagt. Naja, also eine Überraschung nach der anderen. So, es gibt gerade aktuell die 3. Staffel von Survival of the Thickest. Das ist eine Comedy, die ich sehr gerne mag. Die 3. ist die 3. Staffel. Das heißt, wenn man möchte, kann man es dann einmal durchschauen. Das sind immer Folgen, oh, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube halbe Stunde oder so. Und ist eine Comedy von, das ist eine Comedian, eine amerikanische, die spielt quasi ihr alter Ego. Genau, Michelle Buteau spielt Mavis Beaumont. Das ist auch so irritierend, weil die 2 französische Namen haben. Und das ist eine amerikanische Comedian, die spielt halt, es heißt halt Survival of the Thickest und die spielt eine Stylistin oder beziehungsweise sie ist Stylistin, möchte aber Designerin werden und will in die Modebranche vordringen sozusagen. Es lebt in New York und ist selber halt dicker und möchte halt quasi single-handedly die Modebranche verändern, sodass auch es Klamotten gibt für die dickeren Girls, für die thicker Girls sozusagen. Ja, und ist aber eine Comedy. Und dreht sich natürlich dann aber um diese Figur und auch, was sie alles so erlebt und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Und ja, ist ganz witzig. Und Peppermint spielt mit, also hier unsere Ex-Drag-Queen mittlerweile ja.
Oh, Peppermint.
Ja, genau. Mittlerweile ja. Ich weiß gar nicht, macht Peppermint noch Drag? Ich glaube nicht mehr, oder?
Ich glaube, sie macht noch Drag, aber sie fällt mir in letzter Zeit auch stärker auf als Aktivistin und als Schauspielerin, ja.
Also ich meine, Peppermint ist ja, soweit ich weiß, auch Transfrau und
genau.
Deswegen weiß ich immer nicht so genau, Also wann sie quasi in Drag ist und wann sie selber ist, weil sie selbst auch immer sehr gestylt ist. Das ist immer so eine ganz haarscharfe Grenze zwischen Aktivistin als sie selber und Drag Queen sozusagen. Außer sie trägt jetzt die riesigen Perücken oder so. Genau, aber sie ist zum Beispiel dabei und
ihr Drag war auch schon immer so ein bisschen subtiler. Mhm. Gern auch mal so Mall-Drag und so.
Ja, ja. Also auf jeden Fall und genau. Und und jetzt, wie gesagt, war dann die dritte Staffel und die Staffeln haben immer 8 Folgen. Das kann man eigentlich sehr schön wegbingen und es macht sehr viel Spaß. Es macht gute Laune auch. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie wahnsinnig ist. Es ist schon politisch natürlich, klar, aber es ist doch sehr, ich sag mal, leicht zum Wegbingen. Es ist nichts Hochdramatisches, Kompliziertes oder so. Dann möchte ich ein Buch empfehlen und zwar, ich mag ja quasi alles, was cozy ist. Ich mag cozy Crimes und cozy Fantasy und irgendwie was auch immer. Und jetzt wurde mir ein Buch empfohlen, das ich wirklich total blind einfach gelesen habe, beziehungsweise als Hörbuch gehört, wo ich noch so dachte, ach, das sieht ehrlich gesagt genauso aus, als wäre das so genau mein Ding. Und zwar heißt das The Book Witch, also die Buchhexe von Meg Schaffer. Meg Schaffer kannte ich gar nicht, die hat aber auch schon vorher 2, 3 Bücher gut verkauft, aber auch in dieser Sparte so ein bisschen cozy und auch The Book Witch geht so in cozy Crime, cozy Supernatural eigentlich. Und zwar geht es um die Hauptfigur, die eine Buchhexe ist und das Ganze spielt in einer Welt, in der es also übernatürliche Leute in der Gesellschaft gibt, wie zum Beispiel auch Hexen. Und Buchhexen, das ist quasi ein Job und eine Berufung gleichzeitig. Also du gehst in die verschiedenen Bücher rein und sorgst quasi dafür, dass den Leuten, also den Figuren in den Büchern nichts passiert, aber gleichzeitig auch nicht die raus können. Also du bist sozusagen so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Zoowächter, weil das klingt so ein bisschen doof, aber du kümmerst dich darum, dass keiner die Geschichten ändert, dass Leute, die in die Bücher reingegangen sind, nicht einfach irgendwie großartig irgendwie also Sachen ändern und gleichzeitig erlebst du natürlich aber auch die Geschichte von dem Buch, in dem du drinne bist und so. Es ist ganz schön, es ist ganz niedlich gemacht, es ist eine sehr fantasiereiche Vorstellung und ja, und das war wirklich ein super überraschendes, sehr, sehr gutes Buch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das in einem Stück weggehört, wirklich. 10 Stunden am Stück. So. Es war aber auch 40 Grad. Ich konnte nicht viel anderes machen. Also es war so, war sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wenn man so ein bisschen so cozy, supernatural, cozy crime, so ein bisschen, wenn man sowas mag, dann ist das genau das Richtige. Und natürlich wird sie auch für einen Fall also gestellt, den sie dann lösen muss und so weiter. Und da muss sie dann in die Bücher rein und so. Und ich mag ja sehr, sehr gerne Literatur über Literatur. Also ich mag gerne, wenn so Lesen und Begeisterung für Literatur und Bücher und sowas, wenn das Thema des Buchs ist, im weitesten Sinne.
Unendliche Geschichte fällt mir da spontan ein.
Zum Beispiel, genau. Ja, da gibt's ja tausend und eine Variante. Also eine meiner allerliebsten Lieblingsbücher ist von Antonio Scametta mit brennender Geduld. Das klingt, also der deutsche Titel klingt immer so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Soap-Opera, ist es aber nicht. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich liebe das sehr. Vor allen Dingen liebe ich aber auch die Hörbuch-Adaption davon. Die gibt es leider nur noch antiquarisch. Aber wenn mich einer fragt, was ist dein Lieblingsbuch, dann sage ich immer das. Und zwar spielt das in Chile und eine der Figuren ist Pablo Neruda und Pablo Neruda ist ja ein sehr, sehr bekannter chilenischer Dichter gewesen, der auch unter anderem den Nobelpreis gewonnen hat für Literatur und ganz wunderbare Liebeslyrik geschrieben hat unter anderem. Und die Story geht um die Hauptfigur ist eigentlich der Postbote, der Pablo Neruda eben regelmäßig Post bringt. Und Pablo Neruda ist so ungefähr der Einzige dort, der Post kriegt, weil es auch einer der wenigen ist, der überhaupt lesen kann. Das ist ein kleines Fischerdorf eigentlich, wo er da so seine Villa irgendwie auf dem Hügel hat. Und deswegen muss dann der Postbote im Grunde die ganze Zeit eigentlich nur Pablo Neruda die Post bringen. Und die beiden freunden sich an. Und eigentlich geht es um das Leben des Postbotens, aber wie eben Pablo Neruda quasi Einfluss auf ihn nimmt. Und das ist insofern auch so schön, weil der Postbote und auch diese ganze Familie und diese ganze Gesellschaft, in der er steckt, eigentlich wenig mit Literatur am Hut hat. Also die haben genug damit zu tun, ihr quasi zu überleben, indem sie halt fischen und die Fische verkaufen und so weiter. Da ist halt sowas wie Literatur oder Dichtung oder sowas eigentlich spielt da keine große Rolle. Und wie dann eben Neruda ihm so eine ganze neue Welt eröffnet und er aber gleichzeitig auch Neruda eben eine ganz neue Welt eröffnet. Also das ist ein ganz wunderschönes Buch. Ich liebe das sehr. Aber darüber wollte ich gar nicht reden, aber das ist auch so eins zum Beispiel. Und dann fällt mir immer noch eins ein, das fand ich auch immer sehr schön. Warte mal ganz kurz. Und zwar, wir mögen Gérard Depardieu nicht, weil wir hatten ihn ja hier mehrfach schon in Hot Pink auch angeklagt wegen Vergewaltigung und so weiter. Aber er hat quasi dieses Buch verfilmt, genau, Das Labyrinth der Wörter. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch. Da spielt er einen Analphabeten, der im Park eine ältere Dame kennenlernt, die da Tauben füttert. Und die sitzt da immer quasi mit einem Buch. Und die beiden kommen eben ins Gespräch und dabei kommt halt raus, dass er eben nicht lesen kann. Und da geht es eben um sein Leben und wie sehr ihn das halt sein Leben lang gequält hat, dass er eben Analphabet ist und wie er halt zurechtkommt im Alltag oder eben nicht zurechtkommt. Das Ganze noch verbunden mit einer sehr dramatischen Hintergrundgeschichte, weil er eben als Kind verlassen wurde und so weiter. Und dann geht es aber auch um sie, Marguerite, die ältere Dame, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, also 80, 90, so um den Dreh rum, die in Altersheim gesteckt werden soll von ihrer Familie und die das aber nicht möchte. Und ja, und dann freuen die beiden sich an über die Literatur. Und das ist auch ganz, ganz entzückend. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil eigentlich Gérard Depardieu, aber Film, wirklich toll. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schöner Herzensfilm. Kann man sehr schön runtergucken. Ja, das wollte ich gar nicht alles erzählen. So, genau, also, das war das. The Bookwitch von Meg Schaffer kann ich also sehr empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Und ich hab noch die neue Staffel von ARD Sounds Wild Crimes gehört. Die geht um Timmy, also den Wal. Und der Titel ist Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es sind eben vier Folgen, die haben ja immer nur vier Folgen in jeder Staffel, wo es eben um Timmy geht. Also die Frage eben, ist es Tierquälerei gewesen oder nicht? Oder was genau war es? Was ist da überhaupt abgegangen? Und wie war der ganze Medienspektakel drumherum und so weiter? Das wird so ein bisschen aufgerollt. Und das ist jetzt eben die neueste Staffel. Die Staffeln davor hatte ich auch schon empfohlen. Die Staffel davor ging um die Orcas, die ja vor Spanien da ja die Boote angreifen und die Frage, warum sie das machen, was ist das für ein Phänomen. Die Staffel davor, ich glaube, es war Staffel 2, ging um sie für den Rollen die Tigerattacke und die Staffel davor ging um den Problembär Bruno. Also die sind alle wirklich sehr gut und wie gesagt, die aktuelle geht halt um Timmy den Wal. Also kann ich auch sehr empfehlen, macht sehr viel Spaß. Ist halt eine Doku, wie sagt man, so eine, also Doku-Hörspiel vielleicht so, ja, genau.
Ich bewundere, wie sie den zweiten Namen Hope auch untergebracht haben im Titel der Doku.
Ja. Genau. Ja, jetzt habe ich ja so viel erzählt. Willst du noch was erzählen oder?
Ich habe tatsächlich nichts zu empfehlen. Außer
du warst
ihr
ja
geht
aber, naja, außer die ganzen Chöre und die Musik und so. Genau. Wenn ich da was habe,
außer
dann verlinke
ihr geht auf
ich
die
das.
Various Voices Homepage von dem Festival und könnt mal gucken, welche da so mitgemacht haben. Und ja, vielleicht schicke ich dir. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, vielleicht schicke ich dir mal die Insta-Seiten von den Chören, die ich gesehen habe, die mich besonders beeindruckt haben. Ja.
Okay, super, dann machen wir das so. Dann verlinke ich das, dann könnt ihr auch ein bisschen gucken und euch ein bisschen glücklich hören. Wie gesagt, Musik, yay. Gut, dann lass uns mal eintauchen. Und zwar, gestorben ist unter anderem Michael Byrne mit 82 Jahren. Michael Byrne ist ein britischer Schauspieler, den man kennen könnte, weil er in größeren Produktionen, ich sag kleinere Rollen gespielt hat. Zum einen zum Beispiel in Indiana Jones and the Last Crusade, da hat er einen Nazi gespielt. Ich meine, gut, wir sind im Indiana-Jones-Universum. Dann hat er den alten Gellert Grindelwald in Harry Potter in the Deathly Hallows ersten Teil gespielt zum Beispiel auch. Also aus Harry Potter könnte man ihn kennen. Aber er hat zum Beispiel auch eben in den 80ern, also er ist schon seit den 60ern, macht er schon Theater und auch Film. Er war in The Good Father in der Nebenrolle oder in Martin Scorseses Gangs of New York oder in
Braveheart.
The Summer of All Fears. Bitte?
In Braveheart war noch.
Ja, Braveheart, genau. Er hat aber immer so, also immer die bösen Rollen gehabt. Immer so, was weiß ich, jemanden,
irgendwie
der
schon,
irgendwie
ja.
jemanden tötet oder jemanden irgendwie, keine Ahnung, einsperrt oder so. Und er hat jetzt aber die letzten Jahre dann in Coronation Street gespielt. Also das ist ja so die große Soap-Opera von Großbritannien. So ein bisschen Lindenstraße, glaube ich, kann man so vergleichen. Und er hat aber auch ganz viel Theater gemacht. Also im Theater ist er im Theater und auch am Broadway teilweise, beziehungsweise nicht Broadway, sondern West End ja in Großbritannien, ist er auch tätig gewesen, hat zum Beispiel zusammen mit Laurence Olivier oder Maggie Smith am National Theatre gespielt. Also wirklich auch da eine eigentlich sehr, sehr bekannte Koryphäe. Und ist dann, wie gesagt, jetzt mit 82 Jahren leider verstorben. Dann haben wir Penelope Keith, die mit 86 Jahren gestorben ist. Das auch eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin aus Großbritannien. Eine Dame, also so ein bisschen so in den gleichen Reihen, sage ich jetzt mal, wie eine Maggie Smith zum Beispiel oder so. Und die hat auch den Wechsel von U zu E in Großbritannien, das ist ja möglich, auch immer sehr gut hingekriegt. Also sie ist, kommt auch ursprünglich vom Theater, man hat auch viel Theater gemacht, aber ist auch sehr bekannt geworden eben durch Film und Fernsehen. Und gerade in die Wohnzimmer der Leute in Großbritannien hat sie es halt geschafft, weil sie da einiges an Sitcoms gemacht hat, wie zum Beispiel The Good Life aus den 70ern, wo die Leute halt, wenn sie über sie reden, dann sagen sie immer, ach ja, das ist die aus The Good Life zum Beispiel. Ja, so ein bisschen das. Hat BAFTA das gewonnen, war für alles Mögliche nominiert, also ist sehr bekannt. Und wie gesagt, ich kenne sie auch. Also das Gesicht ist auch mir quasi bekannt. Also in vielen, vielen Dingen, auch immer in größeren und kleineren Nebenrollen oder Hauptrollen, ja. Und tatsächlich auch so etabliert im West End, dass da quasi das West End, das machen die ja immer nur für sehr, ich sag mal, etablierte Größen, 2 Minuten lang komplett alles gedimmt hat. Also das machen die Theater ja dann manchmal, wenn größere Koryphäen quasi sterben. Und das war bei ihr eben auch so. Ja, und sie ist leider an Krebs verstorben. Dann haben wir Anne Blythe, die mit 98 Jahren gestorben ist. Wahrscheinlich kennt man sie in Deutschland weniger. Ich kenne sie tatsächlich, weil ich eine Phase hatte, gerade als Jugendlicher, wo ich ganz viel so 30er, 40er und 50er vor allen Dingen Musicals gesehen habe, aber dann auch hier und da mal die eine oder andere dramatische Geschichte. Und Anne Blythe kann man schon, denke ich, so als Kinderstar bezeichnen aus Hollywood, also aus genau aus dieser Zeit eben, 30er, 40er, noch ein bisschen 50er. Da vor allen Dingen ist sie aber als Teenager, also als sie Schauspielerin war, kein kleines Kind, sondern als Teenager hat sie eben die großen, erfolgreichen Rollen gehabt. Und unter anderem könnte man sie kennen aus Joan Crawfords Mildred Pierce, wofür ja Joan Crawford einen Oscar bekommen hat. Und sie hat halt die Tochter gespielt, Veda, die auch für einen Oscar nominiert war als Supporting, Female Supporting Actress. Und hat sie nicht gewonnen, aber war schon sehr, eine sehr große Leistung, wird bis heute gesagt, dass das eigentlich hätte auch was geben müssen. Ja, und hat dann noch verschiedene andere Dinge gemacht, aber das war, glaube ich, so ihre allergrößte Rolle. Sie hat aber zum Beispiel auch dann mitgespielt in Vincent Minnelli's Kismet oder aber in The Student Prince, MGM Musicals, also Student Prince, Rosemary, Mr. Peabody and the Mermaid von William Powell, also habe ich mit Sicherheit auch gesehen. Jetzt weiß ich auch, warum mir das Gesicht so bekannt vorkommt. Oder The Buster Keaton Story, The Helen Morgan Story von Donald O'Connor. Also einige von den, ich hab da recht viel von gesehen, stelle ich jetzt so fest. Und sie hat dann tatsächlich, nachdem sie dann mehr oder minder beim Film aufgehört hat, in Anführungszeichen, hat sie dann gewechselt zum Musical und hat dann da nochmal sehr, sehr erfolgreich bis zu 400 Shows gemacht, hat dann auch noch eine Tour gemacht und so weiter, eine nationale, und hat dann aber in den 50ern ihren Mann geheiratet, hat mit dem zusammen, ich glaube, 5 oder 6 Kinder bekommen, auf jeden Fall viele Kinder und hat dann das Schauspielern ad acta gelegt, also ja, 5 Kinder genau, und ist jetzt eben gestorben mit 89 Jahren, ja.
Ich fand es noch spannend, dass tatsächlich Joan Crawford selber sich dafür eingesetzt hat, dass sie in dem Film die Nebenrolle bekommt, mit dem sie dann berühmt geworden ist als Mildred Pierce, weil das nämlich nicht üblich war. Und Joan Crawford fand sie so überzeugend, dass sie beim Vorsprechen mit dabei war und quasi mit ihr zusammen das Vorsprechen gemeinsam gemacht hat. Und das muss das Casting-Team so überzeugt haben, dass sie da quasi Joan Crawford an ihrer Seite hatte, dass sie dann deswegen die Rolle bekommen hat.
Ja, Anne meinte auch, dass das eigentlich, das hat den großen Unterschied auch gemacht, weil also das hat man ja manchmal bei Schauspielern, dass man sich so gegenseitig quasi hochschaukelt. Wenn einer gut spielt, dann will man als Gegenüber auch gut spielen. Und das hat von der Chemie her so gut gepasst zwischen den beiden. Und es war interessant, weil sie meinte, auch damals beim Castingprozess, es haben sich Hunderte und Hunderte von Mädchen eben beworben für diesen Job. Und das war quasi wie ein kleines Wunder, dass sie das dann bekommen hat. Und das war in erster Linie eben wegen Joan Crawford selbst. Ja. Ja, cool. Dann haben wir Victor Willis, das war der Frontmann der Village People. Das war der eine von den Village People, der immer in der Polizeiuniform aufgetreten ist. Wir haben ja den Feuerwehrmann, den Polizisten, den Indianer und, wen hatten wir noch? Wer war der vierte? Indianer.
Es gibt
und
noch einen Ledermann.
Ach ja, Bauarbeiter gab es.
Und einen
noch,
Bauarbeiter,
oder?
Genau.
Ja. Naja, und er war aber der, der immer in Polizeiuniform aufgetreten ist. Ich glaube, das war auch so Leder, also es war ja immer so eine Lederuniform auch. Nichtsdestotrotz, also Victor Willis ist auch ein bisschen schwierig insofern, weil er wohl homophob war und auch gesagt hat, er möchte nicht, dass YMCA vor allen Dingen zur Gay-Superhymne wird, aber zu spät, schon längst passiert.
Zu spät, würde ich auch sagen.
Er ist jetzt im Alter von 75 Jahren gestorben nach kurzer, schwerer Krankheit. Und was ich gar nicht mitbekommen hatte, ist, da muss es ja einen richtig krassen Streit gegeben haben um die Rechte, der auch teilweise jahrelang gelaufen ist und wo dann aber tatsächlich er und sein Bandkollege Recht bekommen haben und tatsächlich die Rechte von YMCA, Macho Man, In the Navy und Go West, also vielleicht die vier größten Hits der Truppe, die Rechte dafür quasi bekommen haben. Also da haben sie drauf geklagt. Ich weiß gar nicht, wo die vorher lagen. Wahrscheinlich beim
Bei der Band,
Verlag,
weil ich
oder?
Glaube, er ist früh aus der Band rausgegangen.
Ah, okay.
Dann lagen die wahrscheinlich irgendwie bei der Band.
Ich hätte gedacht,
oder
bei sowas
Label,
wie Universal oder so. Genau, beim Label hätte ich jetzt auch gedacht, genau. Ja.
Und aber, er hat die dann aber wieder zurückgekriegt, genau.
Ja, krass, oder? Also das ist ja selten, dass man da wirklich so recht bekommt. Ja, und ja, ist dann halt jetzt, wie gesagt, verstorben leider. Und dann haben wir noch, dann haben wir Gespetti, die mit 80 Jahren gestorben ist. Da konnte ich erst gar nichts mit anfangen, dann habe ich aber den Song gegoogelt und dann dachte ich, ach, die ist das. Das ist, ich glaube, eine Französin, oder?
Eine Französin.
Die hat in den 80ern...
Gespetti ist auch ihr Künstlername. Ich finde den sehr interessant, weil ich finde den Vornamen Güsch, den sie sich selber gegeben hat, sehr merkwürdig. Sie heißt in Wirklichkeit erkennt man an ihrem Namen sehr gut, dass sie Französin ist. Patricia Porras heißt sie eigentlich.
Was aber auch ein geiler Künstlername wäre, oder? Aber ich glaube, da wäre das Problem, den zu schreiben. Also die wird wahrscheinlich dann 17 Mal, obwohl Gisch, kann ich mir vorstellen, wird auch falsch geschrieben öfter. Also sie hatte auf jeden Fall einen Riesenhit, Etienne 1987. Und ich konnte damit erst gar nichts anfangen, dann habe ich ihn gegoogelt. Ich dachte, ah, okay, man hört auch sehr, dass es 80er ist. Und sie ist halt jetzt im Alter von 80 Jahren nach wirklich langer, schwerer Krankheit gestorben. Sie musste auch gepflegt werden in den letzten Jahren und so. Es war alles wohl nicht so einfach. Und ja, und wie gesagt, ist dann jetzt leider verstorben und ich weiß gar nicht, woher Güsch kommt. Vielleicht ist es auch irgendein Dialekt oder so. Keine Ahnung. Naja, irgendein französischer Dialekt, aber okay. Und dann ist verstorben Clive Davis mit 94 Jahren. Tatsächlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Reaktion war, der lebte noch. Aber gut, er ist ja auch 94 gewesen. Ich kenne Clive Davis eigentlich von einer einzigen Sache, wobei er ja natürlich ein riesen, ich war Typ Musikbusiness war. Ich kenne ihn als Entdecker und Manager von Whitney Houston. Und er war eben Musikmanager und hat aber noch ganz, ganz viele richtig große Leute auch gemanagt. Aber Whitney Houston hat er eben entdeckt. Also Whitney Houston hat ihn auch immer als ihren Entdecker sozusagen bezeichnet und so weiter. Die waren sehr gut befreundet. Er war da auch damals sehr am Boden zerstört, als Whitney Houston verstorben ist. Und er ist dann jetzt halt, wie gesagt, leider verstorben. Und man merkt aber auch, dass er einfach ganz, ganz viele Jahrzehnte wirklich in diesem Business unterwegs gewesen war. Er war Gründer der Plattenfirma Arista Records und Jay Records. Und bei seiner Beerdigung, das war wirklich so ein Who is Who des Musikbusiness. Also ich weiß nicht, Bruce Springsteen und Alicia Keys und wer nicht alles und Beyoncé und wer nicht alles. Also das war so krass, als ich dann einen Artikel gelesen habe über die Beerdigung, dass ich mir so dachte, okay, wow. Also wer da alles quasi vorbeigekommen ist. 67 wurde er Präsident von Columbia Records, also man sieht auch hier, dass er da durch verschiedene Verlage quasi durchgegangen ist. Er hat unter anderem also auch Künstler unter sich gehabt wie Janis Joplin, Barry Manilow, Whitney Houston haben wir schon erwähnt, Notorious B.I.G., Alicia Keys, Kelly Clarkson, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Carlos Santana, Carrie Underwood. Ich könnte noch nöcher, ja. Du siehst, das sind halt alles wirklich auch große, große Leute gewesen und er war wirklich jahrzehntelang an der Spitze. Also das war, ist auch ungewöhnlich, dass man so lange...
Der ist irgendwie Chef geworden, schon mit 35 von Columbia Records und hat das dann irgendwie sehr, sehr lange fortgeführt.
Ein bisschen neben 90er. Was ich nicht wusste, ist, dass er mit 18 beide Eltern verloren hat, innerhalb von 11 Monaten. Stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Und ja, also wie gesagt, 94 ist aber auch ein Alter. Ich glaube, da hat man eine ganze Menge erlebt. Dann haben wir noch ein paar kranke Häschen und ich weiß gar nicht, ob das in diesem Fall, also wir haben ganz, ganz viele Leute, die irgendwie gerade ein bisschen schwächeln, wo ich mich immer frage, hängt vielleicht auch mit der Hitze zusammen oder so, Alter und Hitze in Kombination. Aber zuerst mal haben wir Danny Glover, glaube ich, wird da ausgesprochen, sehr bekannter amerikanischer Schauspieler, der jetzt aber auch schon lange, also von dem ich lange nichts mehr gehört habe. Ich kenne ihn vor allen Dingen von Lethal Weapon. Ich weiß immer nicht, ist es Lethal oder Lethal?
Lethal Weapon,
danke. Aber natürlich auch noch andere Filme, also zum Beispiel die In der Farbe Lila hat er auch mitgespielt und so weiter, aber ich glaube, wie gesagt, die aus den Lethal Weapon Filmen, denke ich, werden die meisten ihn kennen. Und der hat jetzt in einem Interview mit Today, also einer amerikanischen Show, hat er bekannt gegeben, dass er an Alzheimer erkrankt ist. Das ist schon 2023 festgestellt worden. Und seitdem haben eben seine Bewegung, seine Sprache, aber eben auch sein Erinnerungsvermögen halt gelitten, sich verlangsamt. Man sieht auch, wenn er läuft, man ist so ein kleines Video, ich verlinke euch dann dazu, dass er halt ein bisschen gaggerig unterwegs ist und so weiter. Aber er scheint doch noch verhältnismäßig gut. Also zumindest in dem Interview schien er noch verhältnismäßig aufgeräumt. Also das ging schon, auch wenn es ein bisschen langsamer ging. Und er hat halt einfach gesagt, ja, ich lebe da jetzt einfach so gut mit, wie es geht. Und manchmal geht es halt auch nicht so. Ich fand das relativ, er hat das, aber gut, es war auch 23, er weiß es jetzt seit 3 Jahren. Aber so wie ich das sehe, nimmt er das alles relativ gelassen. Also auf der anderen Seite, was willst du groß machen? Also du kannst ja auch nicht mehr als versuchen, das Beste draus zu machen. Und er engagiert sich natürlich jetzt auch sehr innerhalb der Alzheimer-Forschung, beziehungsweise macht sich eben stark für verschiedene Organisationen und will aber auch, macht es auch öffentlich, weil er sagt, er möchte halt auch öffentlich gegen dieses Stigma kämpfen, dass man eben als Alzheimer-Erkrankter also nichts mehr machen kann. Ja.
Es war auch so eine Überlegung, dem vorzugreifen, dass dann über ihn berichtet wird, indem er jetzt das von sich aus erzählt, sozusagen.
Ja. Ja, also
ich habe mich erst sehr erschrocken, weil ich wie immer dachte, es ginge um Donald Glover.
Ach so, aber der ist ja noch, wie alt ist der denn? Der ist doch paar 30 erst oder paar 40, weiß ich nicht.
Paar 40, glaube ich, ja.
Ja, also halb so alt auf jeden Fall.
Ja, deswegen hat mich die Nachricht auch erst so erschreckt. Dann habe ich verstanden, dass ich den falschen Glover im Kopf hatte.
Wobei es ja auch früher gibt, aber das hoffen wir
nicht. Ich weiß, ja.
Ja. Dann haben wir Bruce Foxton, der bekannt gegeben hat, dass er Parkinson hat. Bruce Foxton ist ein Musiker, und zwar von der Band Jam, der Bassist, der langjährige, The Jam.
Und der hat jetzt bekannt,
ja, und der hat jetzt bekannt gegeben, dass er eben an Parkinson erkrankt ist. Und die hatten ihre großen Hits, glaube ich, 70er oder 80er, oder? Aber naja. Und da hoffen wir, also tritt aber weiterhin auf und so weiter. Und jetzt hoffe ich, dass er das auch gut in den Griff bekommt, soweit das geht. Dann haben wir Ruby Rose, die sich mindestens 2 Rippen gebrochen hat, weil sie, es klang doof, aber ich meine, du weißt ja selber, wenn man stürzt, dann, also so Stürze klingen immer doof. Die ist am Pool wohl lang gelaufen, ist da irgendwie ausgerutscht und ist in den Pool gefallen und ist so unglücklich in den Pool gefallen, dass sie sich dabei 2 Rippen gebrochen hat. What the fuck? Also unabhängig davon, dass Rippen, glaube ich, mit das Schmerzhafteste, also angebrochen, verstaucht, whatever, aber Rippen ist, glaube ich, mit das Schmerzhafteste, was es so gibt im Körper, außer dem kleinen Zehe, sage ich euch nur. aber ich frage mich halt auch, wie man sich Rippen brechen kann, wenn man, also ich weiß, dass wenn man falsch aufs Wasser fällt, dass das wie Beton sein kann, also hart wie Beton. Aber jetzt ist sie ja dann auch nicht aus großer Höhe gefallen oder so. Ich frage mich, wie man sich bei sowas 2 Rippen brechen kann. Wenn sie jetzt am Pool gestürzt wäre und da irgendwie auf die Kante gefallen wäre oder so, dann würde ich das ja noch verstehen.
So stelle ich mir vor.
Ach so, ich habe halt so verstanden, dass sie aufs Wasser aufgeklatscht ist und dadurch eben irgendwie. Auf jeden Fall sehr unangenehm und also sehr schmerzhaft. Da hoffen wir auch, dass sie da bald wieder fit ist. Aber so
also
Rippen
man kann
dauert
es
schon so ein paar
rekonstruieren
Wochen.
Wohl anhand der Überwachungskamera, was ich auch krass finde. Dann gehst du danach erstmal gucken, wie du dich selber dabei gefilmt hast,
naja,
wie
gut,
du den Unfall
okay.
hattest. Und da prallt sie wohl sichtbar auf die Poolkante. Also es klingt sehr schmerzhaft auf jeden Fall.
Okay, ja. Na gut, dann erklärt sich das.
Sie hat geschrieben, RIP für meine Rippen, das finde ich sehr lustig.
Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt, sie war eigentlich jetzt vor kurzem doch erst in den News, weil sie doch Katy Perry angeklagt hat wegen sexuellem Übergriff, da habe ich auch nichts mehr von gehört. Ist irgendwie im Sande verlaufen, so gerade irgendwie, weiß auch nicht. Naja.
Tja, vielleicht gab es da schon eine Findung.
Ja, oder NDA oder was auch immer, naja. Achso, wenn ihr euch fragt, Ruby Rose könnte man kennen aus Orange is the New Black oder sie war auch Batgirl und was hat sie noch irgendwie jetzt aktuell? Irgendwie, also auf jeden Fall Schauspielerin. Genau, und dann haben wir Lionel Richie. Lionel Richie sehe ich relativ regelmäßig, weil er in der Jury von American Idol sitzt.
So, ich dachte dienstags beim Edeka.
Oder ja, genau, so. Genau. Ich höre ihn öfter mal, genau. Tatsächlich ist es so, der ist ja jetzt auch schon in seinen 70ern. Mhm. Also der ist jetzt auch nicht mehr, man vergisst das immer, weil ich finde, der sieht wahnsinnig gut aus für sein Alter. Aber wie sagt man, Black don't crack irgendwie? Also der gehört auch dazu, wo man denkt, okay, wow. Also der ist 77 Jahre alt, der ist aber auch sonst körperlich recht fit und so. Also man sieht es auch bei American Idol und so, wie der da unterwegs ist. Und auch geistig ist der recht fit, aber der ist halt trotzdem 77. Und das hat man jetzt gemerkt, weil bei einem Konzert, dass er beim ersten Konzert seine Auftakttour mit Earth, Wind & Fire, was ich irgendwie auch geil finde, die Kombination von Lionel Richie und Earth, Wind & Fire. Also das, da dachte ich mir auch so, ach geil, das würde ich auch gern hören. Da musste er sich bei einem Song setzen zwischendurch. Und
relativ
dann hat man,
am Anfang schon, ja.
Ja, ja, und dann hat man hinterher erfahren, dass er das musste, weil ihm halt schwindelig war. Man hat dann gesehen, dass er wieder aufgestanden ist, ein paar Schritte gelaufen ist, dann musste er sich aber doch wieder setzen. Und was ich total süß fand, war, er hat aber wirklich eisern, da hat man den Profi gesehen. Ich meine, wie viele Jahre ist er jetzt im Geschäft? 60 oder was? Also da hat man den Profi halt gesehen, der hat halt echt diesen Song noch durchgezogen. Und was ich aber total süß fand, war, dass die Band gemerkt hat um ihn drumherum, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber die wussten natürlich auch nicht, was nicht stimmt. Nur, dass es ihm offensichtlich nicht gut geht, weil er halt, wie gesagt, sich sonst nie setzt, ja. Und zuerst war das Solo des Gitarristen dran, der sich wirklich, das fand ich irgendwie total niedlich, wirklich direkt vor ihm positioniert hat, sodass der nicht so richtig im Blickfeld war fürs Publikum, sodass ich dachte, das ist bestimmt Absicht, so ein bisschen, genau. Und dann kam der Saxophonist von hinten mit seinem Saxophon nach vorne und hat sich neben Lionel Richie einfach dazugesetzt. Da dachte ich mir so, das fand ich irgendwie so niedlich, weil dann, damit er da nicht so alleine sitzt, damit es nicht so, also damit es nicht so auffällt, weißt du, so nach dem Motto, dann sitzen wir schon zu zweit, so. Und das fand ich so niedlich und Lionel muss ihm irgendwas gesagt haben und hat ihm dann auch noch so auf die Schulter geklopft, weil er ist dann nach einer Minute oder so ist er dann wieder aufgestanden und nach hinten gegangen, vielleicht auch, weil sein Solo dann dran war. Aber das fand ich so niedlich, weil man schon gesehen hat, dass sie so gut sie das konnten, während sie halt den Song gesungen haben, versucht haben, ihn zu fragen, was los ist, ja. Hm. Und naja, und dann war es tatsächlich so, dass er dann quasi danach direkt gab es eine Pause. Er ist dann von der Bühne runter und dann hat man später erfahren, dass ihm halt wirklich total schwindelig war und er halt echt gedacht hat, er kippt um. Und nach 40 Minuten war es dann so, dass besagter Saxophonist dann auf die Bühne ist und gesagt hat, es tut ihnen wahnsinnig leid, aber Lionel kann nicht weitermachen. Also ihm ist auch von den Ärzten abgeraten worden und das Konzert wird hiermit jetzt quasi abgebrochen und wird dann wiederholt. Und dann sind noch zwei weitere Konzerte verschoben worden von ihm und jetzt ist er aber, das war vor einer Woche, und jetzt ist er aber wieder zurück und hat auch gesagt, na Leute, habe ich euch einen kleinen Schrecken eingejagt, mir geht's super. So. Und auch seine Frau hatte sich geäußert, nachdem er dann ja abbrechen musste, hat gesagt, es geht ihm gut, er muss sich halt ein bisschen ausruhen. Und ich persönlich könnte ich mir halt einfach vorstellen, ich meine, wir haben keine Details bekommen, aber ich meine, der Mann ist 77, es war heiß und weißt du, ich kann mir halt vorstellen, dass da der Blutdruck vielleicht dann einfach nicht mitgemacht hat, ja. Würde ich jetzt vermuten, aber also ich glaube nicht, dass es irgendwas Krasses ist. Sonst wäre der nach einer Woche auf der anderen Seite diese ganzen alten, ich sag mal, alten Deppen. So wie, ich meine, wir haben es ja gesehen, Bonnie Tyler. Ich bin im Herbst wieder da, ich lag nur eine Woche im Koma.
Die überschätzen sich auch alle
ja,
immer so.
Ja, die denken halt
Eindruck.
Irgendwie auch noch, aber ich sehe das bei meinem Vater ja auch. Der ist, wie gesagt, der wird 80 dieses Jahr und der denkt, der wäre irgendwie noch, und ich finde das immer so lustig, dann reden wir miteinander und er meinte so, ja, und ich verstehe das gar nicht, ich bin wie gerädert. Und ich sage, Papa, du bist 80, du bist keine 50 mehr. Das darfst du auch nicht vergessen. Der denkt halt auch irgendwie, der ist 50 und sagt dann irgendwie, ja, und dann habe ich die Einkäufe hochgetragen und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so Muskelkater, ich verstehe gar nicht wovon. Und ich so, ja, weil du 80 bist, weißt du, also ehrlich, ey. Also die vergessen das einfach. Und ich glaube aber auch, wenn du als Künstler so lange halt einfach unterwegs bist, dass du dann auch einfach, glaube ich, so ein bisschen, du brauchst den Applaus. Mhm. Ich glaube, du bist dann auch so ein bisschen süchtig nach dem Erfolg irgendwie.
Naja, und letzten Endes haben wir ja auch schon mehrfach gehört, dass die Konzerte der Ort sind, wo man das Geld verdient, ne? Nicht der Streaming-Service
oder so. Ja,
natürlich,
ja. Und quasi so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, glaube ich, auch die Story, die wir von Rod Stewart gehört haben, auch so ein alter Hauding, der auch schon ewig lange Konzerte macht. Der hatte jetzt auch ein Konzert, wo er dann wirklich zwischendurch dachte, er kippt um. Ihm war auch total schwindelig und so weiter. Und der hat tatsächlich Sauerstoff auf der Bühne gehabt, also einen Sauerstofftank. Der ist dann quasi rangerollt worden, da ist er kurz an die Seite, hat sich kurz mal an den Sauerstofftank angeschlossen, 15 Mal durchgeatmet und ist dann wieder zurück und weitergemacht. Und ich dachte so, what the fucking fuck, ey. Also ehrlich.
Normale Dinge.
Diese alten Deppen, ey. Ich muss es wirklich so sagen. Ich meine, es ist hochprofessionell, dann wirklich auch weiterzumachen, aber trotzdem. Rod Stewart übrigens ist 81, also ungefähr gleiche Age Bracket wie Lionel Richie. Ja, krass. Also da hoffen wir das Beste. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich, oder ich vermute wirklich, das ist so ein Ding auch, weil es ist ja dann auch heiß und die Scheinwerfer, dann trinkst du vielleicht zu wenig und so. Ich denke, das ist dann hoffentlich sowas in der Art. Wobei, Rod Stewart hat, glaube ich, auch eine Vorgeschichte mit Herzproblemen. Also toi, toi, toi. Wer auch das
auch
Konzert abgebrochen hat wegen Hitze, war Harry Styles. Und der ist definitiv keine 80.
Aber er hat nicht das Konzert abgebrochen, er ist nur kurz zusammengebrochen.
Also es hieß, er ist zusammengebrochen. Ich habe das Video gesehen und dachte, wollt ihr mich verarschen? Der legt sich halt einfach nur mal kurz auf die Bühne. Also ich finde nicht, dass der zusammengebrochen ist, oder? Also wie interpretierst du dieses Video?
Nee, ich würde tatsächlich, also wenn es ein Zusammenbruch sein soll, finde ich, ist es auch so, sieht es ein bisschen gefaked aus. Der legt sich einfach mal kurz hin, ja.
Ja,
ich glaub, dem
also
ist
ich meine,
warm.
Auch das ist nicht normal, aber... Aber der war wohl offensichtlich auch ein bisschen schummrig zwischendrin. Und der ist 32 übrigens, nur mal am Rande. Gerade mal ein Drittel von dem, was die anderen alle so sind. Ja, und dem geht zwar auch gut, aber das war so, oh mein Gott, Harry Styles ist zusammengebrochen. Ich so, uh-huh, ist gut. Also, wie gesagt, die trinken alle zu wenig, kann ich dazu nur sagen. So. Also im Moment scheint das so ein durchlaufendes Thema zu sein. Es gab ein kleines Update von Johann Laffer, dem Fernsehkoch. Da hatten wir schon drüber erzählt, dass er berichtet hat, dass er eben Krebs hat. Und dass er aber gesagt hatte, also eigentlich hatte er gesagt, es wurde früh entdeckt. Und obwohl es ihm im Moment nicht so gut geht, hat er da aber gute Hoffnung und so weiter. Und jetzt hat er aber in einem Interview eben erzählt, dass er voller Metastasen ist. Und da habe ich schon gedacht, scheiße, weil wenn der ganze Körper voll Metastasen ist, dann ist da eigentlich nicht mehr viel Hoffnung in der Regel. Und dachte ich so, aber er hat wohl gesagt, dass also er keine Chance auf Heilung hat, aber eine Chance besteht, dass man quasi den Krebs also in Schach halten kann sozusagen. Und da kann ihm aber halt auch keiner genau sagen, also das kommt immer drauf an, wie der Körper dann auch mitmacht. Er kann ein Jahr noch haben, er kann auch noch 10 Jahre haben. Ja. Also ich meine, eine ähnliche Situation hatte ich mit der Mutter von einer Bekannten. Die hat tatsächlich, das war auch ein, ich weiß gar nicht, ob man von Leidensweg reden kann, weil ihr ging es zwischendurch auch echt gut. Aber die hat halt quasi 15 Jahre mit Krebs gelebt. Also wenn die Behandlung anschlägt, dann geht das schon. Aber ja, also ich stelle mir das alles sehr, sehr schwierig vor.
Ja.
Und
was ich nicht
halt,
wusste, was er erzählt hat, war, dass er halt die Diagnose schon vor 2,5 Jahren bekommen hat und es dann aber erstmal 2 Jahre mit Alternativmedizin versucht hat. Und das scheint ja nun gar nicht funktioniert zu haben. Das fand ich auch sehr dramatisch eigentlich.
Ja. Und vor allen Dingen kann er jetzt auch nichts mehr schmecken, hat er gesagt. Und das ist ja auch doof, weil wenn Koch dein Lebensinhalt ist, weißt du, und du kannst dann auch einfach in deinem Beruf nicht mehr arbeiten. Also ja.
Ist ein bisschen wie taub werden als Komponist oder
ja.
So.
Wo ich meine, und ganz ehrlich, also nicht alle sind Beethoven, ja, also.
Genau.
Ja, also mal gucken, wie das weitergeht. Wir hoffen das Beste.
Gehörlos, wollte ich noch sagen.
Ja.
Ich sag immer taub.
Ja, stimmt, ja. Und dann haben wir Chris Brown, den erwähne ich hier nur, eigentlich mögen wir Chris Brown nicht, weil der ja auch ein Schläger ist und so weiter, aber wir haben über ihn und seinen Hund berichtet und jetzt gibt es ja tatsächlich ein Update, aber ich glaube, das war vor 2 Jahren oder so, dass wir darüber gesprochen haben, schon ewig.
Ja, hat ein bisschen gedauert, glaube ich.
Ja, also es gab jetzt eine gerichtliche Entscheidung und zwar war es so gewesen, 2020 hat, glaube ich, seine Haushälterin oder Putzfrau oder so, also eine von seinen Angestellten, hat den Müll rausgebracht und ist da von seinem Hund angegriffen worden und hat ihn dann verklagt wegen, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wegen Körperverletzung oder ich glaube. Und dann hat er wohl teilweise Schuld eingeräumt, weil er gesagt hat, ja, also er hätte irgendwie sich besser drum kümmern müssen, dass der Hund irgendwie angeleint ist oder ich weiß nicht so genau. Aber der Hund sei wohl explizit als Wachhund, also da gewesen. Ich wollte sagen, eingestellt worden. Das klingt so. Also da gewesen. Auf jeden Fall hatte aber die Frau angegriffen und die hat jetzt tatsächlich vor Gericht Recht bekommen. Und er muss, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viel Millionen muss er ihr zahlen? Ich glaube
12,9.
Ja, 12, genau, 12,9. Ich dachte so, okay, ich meine ganz ehrlich, ich glaube für Chris Brown ist das Taschengeld, aber nichtsdestotrotz, wow, wegen, also Wow.
Ich glaube, für 12 Millionen würde ich mich auch mal vom Hund beißen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Von mir ist aber, auch mehrfach.
Und ich meine, es hat jetzt echt lange gedauert. Also da dachte ich so, okay, krass.
Aber wir wissen ja auch nicht genau, was das für ihren Gesundheitszustand bedeutet.
Natürlich.
Hat. Also, dass sie so
also
viele
Details
Millionen bekommen
wurden
hat.
Da jetzt nicht genau.
Genau. Sagen. Deutet ja schon irgendwie auf sehr schwerwiegende Konsequenzen hin.
Dann haben wir auch ein Update bekommen von Christian Ulmen und da musste ich ein bisschen schmunzeln, wie das von den unterschiedlichen Lagern dann quasi interpretiert wird. Also Christian Ulmen hatte ja mehrere Einsprüche vor Gericht quasi, wie sagt man, eingelegt über seinen Anwalt und hat jetzt teilweise Recht bekommen, aber nur teilweise, weil ich glaube, es waren glaube ich 6 Einsprüche und ich glaube, in 4 hat er Recht bekommen und in 2 aber nicht. Und diese 2 sind aber im Grunde, finde ich, die schwerwiegendsten, nämlich die Vorwürfe eben wegen naja,
Gewalt
genau,
Colleen.
Richtig. Ja. Ja, also, so, lass mich mal gucken, um das auseinander zu klamüsern. Also, er hat 5 Unterlassungsbegehren gegen den Artikel vom Spiegel, über den wir ja schon lange berichtet haben und so weiter, also wo es eben darum ging, dass seine Frau, seine Ex-Frau mittlerweile, Colleen Fernandez, ihm vorwirft, er hätte sie digital vergewaltigt. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann hört in unsere Folgen rein. Ich gucke mal, dass ich sie euch verlinke. Das jetzt alles aufzurollen ist ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt hat er also 5 Unterlassungsbegehren eingereicht vor Gericht und zwar er hat Recht bekommen, nämlich darin, dass er keine Deepfake-Videos erstellt hat, also dass eben dieser Artikel nicht diese Behauptung aufstellen darf oder Behauptung nahelegen darf. Dann ging es um den Verdacht, er habe seine Ex-Frau im Januar auf Mallorca misshandelt, am Verlassen der Wohnung gehindert.
Also ihm wurde sonst noch, also es wurde im Spiegel sonst noch untersagt, einzelne E-Mails zu zitieren.
Richtig, genau das war es noch gewesen.
Das waren die beiden Punkte, die er durchsetzen konnte. Und mit den Deepfake-Videos ist es auch so, er hat zugegeben, und das darf der Spiegel auch sagen, dass er Deepfake-Fotos gemacht hat. Also bei denen er quasi so Manipulationen gemacht hat, dass, ich glaube, das sind Fotos aus Pornos oder so, dann eben so aussahen, als ob das seine Frau auf den Bildern sind. Das dagegen kann er nicht vorgehen oder ist er auch nicht vorgegangen, das ist so. Aber der Spiegel hatte im Zuge der Berichterstattung auch gesagt, dass es auch Videos geben solle, die er mit Hilfe von KI gemacht hat und dagegen hat er jetzt eben, da hat ihm das Gericht Recht gegeben, dass es dafür nicht genug Belege gibt, dass das der Fall war, so dass der Spiegel das nicht weiter behaupten darf. Ja,
ja. Also ich frage mich auch, warum der da so ein Riesending aus den Deepfake-Videos macht, wenn er sagt, er hat Deep. Ich finde, also im Grunde ist es mir egal,
ja,
ob der
so ein bisschen Micromanagement, ne, genau.
Also ob er Deepfake-Videos, so also ich finde die Tat ja, an sich, ob er da jetzt Videos erstellt oder Fotos, also ja. Naja, und aber auch die Gewaltvorwürfe sind, da ist er ja auch nicht, also da hat er auch gegen, ist er auch vorgegangen und das ist eben aber nicht ihm,
nee,
also
da
hat er nicht Recht bekommen.
Ja. Genau.
Und während er das quasi feiert als ersten Teilsieg, hat Colleen Fernandez auf ihrem Instagram genau das Gleiche gepostet, hat dazu aber geschrieben, Ulm scheitert vor Oberlandesgericht, weil sie nämlich sagt, genau das eigentlich Wichtige, nämlich die Tatsache, dass er es getan hat und dass er gewalttätig war, das ist ja das Entscheidende und da hat er eben nicht Recht bekommen, also da hat sie Recht bekommen und deswegen interpretiert sie das komplett andersrum und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil da sieht man halt deutlich gleiches Ergebnis, aber unterschiedliche Interpretationen. Ich persönlich bin aber tatsächlich auf der Colleen Fernandez Seite, weil ich finde auch, dass die eigentlichen Vorwürfe ja nicht widerlegt worden sind. Naja, aber ja, das war also ein kleines Update. Dann haben wir Trennungen. Frankie Muniz hat sich scheiden lassen oder lässt sich scheiden. Das ist die Hauptfigur
Malcolm.
Gewesen aus, bitte?
Das ist Malcolm.
Ja, genau, aus Malcolm in the Middle. Genau. Der aber mittlerweile auch schon erwachsen ist und so. Ich habe den ja immer nur so als diesen kleinen Jungen aus Malcolm in the Middle im Kopf. Und
hast
der war
du die Nachfolgestaffel
nein,
auch noch nicht gesehen?
Nein, okay. Ich habe auch tatsächlich Malcolm in the Middle nur in Ausschnitten gesehen. Ich habe das nie komplett
so,
einmal von vorne bis hinten
sehr geliebt.
Geguckt. Okay, ja, war nicht meine Zeit. Also ich habe es tatsächlich immer nur ausschnittsweise gesehen. Wobei, du weißt ja selber, wie das ist. Man sieht am Ende so viele Ausschnitte, dass man eigentlich im Grunde die ganze Serie gesehen hat. Er hat sich von seiner Ehefrau Paige Price getrennt, beziehungsweise beiden haben sich wohl einvernehmlich getrennt. Da muss es auch so ein bisschen eine Shitshow zwischendurch gegeben haben, weil er hat wohl ein Video gemacht, hat das auf Instagram eingestellt, wo er eben verkündet hat, dass er sich scheiden lässt. Und da sind die Leute irgendwie, meinten, es sei ja geschmacklos und so weiter. Und dann hat er irgendwie am Ende jetzt nur ein Foto gepostet von den beiden, wo er halt drunter geschrieben hat, dass sie sich aber immer noch sehr gut verstehen, dass sie gemerkt haben irgendwann, dass es keine Liebe mehr ist, sondern einfach nur noch eine gute Freundschaft und dass sie als Freunde besser funktionieren. Sie haben auch ein gemeinsames Kind, um dessen Willen sie natürlich dann auch quasi gut zusammenarbeiten. Sie haben auch eine gemeinsame Firma, wo sie auch weiterhin zusammenarbeiten werden. Also ja, sie trennen sich, aber es scheint doch alles, glaube ich, recht versöhnlich abzugehen.
Fast, genau.
Genau. Ja.
Ja, persönlich ist das bessere Wort.
Ja, und dann am Ende eben auch, dass er darum bittet, um Privatsphäre und dass sie da auch keine weiteren Fragen mehr zu beantworten werden. Punkt. Und das fand ich finde so, das ist eine saubere Sache, oder? Man hat das verkündet, man hat gesagt, man versteht sich weiterhin, man hat ein gemeinsames Kind, man möchte keine weiteren Fragen beantworten. Punkt. So.
Ja.
Ja, und ich glaube, die waren auch 10 Jahre zusammen, glaube ich, oder? Also auch ein paar Jahre. Wer auch wieder Single ist, ist Courtney Cox. Auch da meine Überraschung, die war in der Beziehung. Das war so, what? Aber da muss man wirklich sagen, von Courtney Cox, finde ich, hört man einfach nicht so viel, vor allen Dingen nicht um Privatleben. Also sie taucht immer wieder auf, wenn sie irgendein Projekt hat, dann taucht sie wieder ab. Und sie war zusammen mit Johnny McDay, der in, warte, welche Band war es? Es war eine Band, wo ich noch so dachte, was? In Snow Patrol. Der Musiker in Snow Patrol ist. Ich dachte so, was? Und die beiden waren auch 10 Jahre zusammen. Und da war ich jetzt ehrlich gesagt super überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass sie in einer Beziehung ist, geschweige denn mit einem von den Musikern von Snow Patrol. Es war so, what? Also, und die haben ja auch eine recht turbulente Geschichte hinter sich, weil die waren verlobt 2013, beziehungsweise sie haben sich 2013, haben sie angefangen, sich zu daten. Dann haben sie sich nach 9 Monaten relativ schnell verlobt. Dann haben sie die Verlobung 2015 wieder aufgelöst, sind aber weiterhin zusammengeblieben. Und haben sich dann aber nicht weiter verlobt und sind bis jetzt zusammengeblieben. Also ich meine, die Tatsache, dass sie dann die Verlobung gelöst haben, sagt ja auch was aus. Aber, aber sie sind ja dann trotzdem noch 10 Jahre zusammen gewesen. Also, ja.
Genau, bei der Lösung haben sie sich getrennt auch und sind dann aber wieder zusammengekommen. So war das, glaube ich. Ja, und sie hatten sich getrennt während einer Therapiesitzung, einer Paartherapie.
Ich meine, also wenigstens gab das eine Klarheit. Also ich sage mal so eine Therapiesitzung, wenn sie nicht hilft, also ich meine, es ist ja, also sie hilft ja dann schon. Also so eine Therapiesitzung kann entweder dazu führen, dass man sich versöhnt oder man merkt wirklich, nee, es geht einfach nicht mehr. Aber dann hat die Therapie ja auch was gebracht, weißt du?
Genau. Ja. Sie schafft auf jeden Fall Klarheit. Ja. Er war übrigens 13 Jahre jünger als sie, also ein Gutverhörmoment an dieser Stelle.
Ja. Vielleicht brauchst du jetzt erstmal ein bisschen Pause, aber okay. Ja, aber es war so, was, die ist eine Beziehung? Was, mit dem von Snow Patrol? Was? Es war so, Dann, ich habe es jetzt mal unter gute News gesteckt. Ich finde, das ist so ein bisschen diskussionswürdig. Also, und das war schon letzte Woche, oder vor 2 Wochen, glaube ich, war das sogar schon. Da habe ich gar nicht drüber geredet. Aber jetzt ist bekannt geworden, wie viel Kohle er dafür bekommen hat. Das finde ich, ist es doch redenswert. Und zwar Brooklyn Beckham, der sich ja verkracht hat mit seiner Familie und der ja immer schreit von wegen, ja, er möchte Privatsphäre und seine Eltern würden ihn nur ausnutzen, bla bla bla. Selber aber sich und seine Frau und überhaupt alles auf Instagram zerrt, ja. Der hat für DoorDash eine Reklame gemacht. DoorDash ist sowas wie Lieferando oder so, also so ein Lieferservice halt. Und ehrlich gesagt fand ich die Reklame, die er gemacht hat, ganz witzig, weil die natürlich auf dieses Zerwürfnis mit der Familie anspielt. Das ist eigentlich, also ich fand, ehrlich gesagt, ich fand es witzig, aber ich bin ja auch nicht betroffen. Also die Familie soll wohl ziemlich angepisst gewesen sein und vor allen Dingen auch die Großeltern und so weiter, weil die haben halt das Gefühl, die verlieren irgendwie ihren Enkel und die Familie, ach, wir verlieren unseren Sohn. Also ich meine, die Beckhams sind ja auch immer sehr dramatisch und sind ein bisschen angepisst, dass der halt da jetzt quasi da ein Geschäft draus macht, ja, aus dem Schmerz und Leid der Familie. Und es geht darum, dass er eben, es klingelt halt jemand bei, also die Reklame ist, es klingelt halt jemand bei ihm an der Tür und dann geht es irgendwie darum, dass er da Fußballtickets hat, ich glaube für die WM, gell? Und
genau.
Und dann, warte mal, was sagt er denn da genau? Dann sagt er irgendwie.
Er sagt, er sitzt zu Hause und guckt da den World Cup, obwohl er Tickets hat und er hat aber irgendwie keine Lust, zu den Spielen direkt hinzugehen. Das ist eine lange Geschichte. Und dann gibt er die Tickets halt dem Mitarbeiter von DoorDash und sagt, er soll die quasi an einem schönen, interessanten Ort verstecken, damit die jemand anders finden
gewinnen,
kann.
Also, dann kann die jemand anders gewinnen, genau. Er sagt, you're probably wondering why I'm watching the FIFA World Cup 2026 from home. It's not like I don't have tickets. It's because it's a long story. Also, ihr wundert euch wahrscheinlich, weil ich warum ich zu Hause sitze und die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 eben zu Hause schaue. Es ist ja nicht so, als hätte ich keine Tickets. Aber es ist eine lange Geschichte. Und da spielt er natürlich auch drauf an, dass sein Vater eben ehemaliger Fußballspieler ist und so weiter. Also, der wird ihn ja, und die Chance wäre groß, dass er ihn wahrscheinlich bei der WM dann trifft und so, obwohl der natürlich nicht mehr spielt, aber wahrscheinlich im Publikum ist und so weiter. Und der will ja seine Familie nicht treffen. Die sind ja eben auch entzweit im Moment und so. Und so. Und
aber das schwingt halt alles mit.
Ja, natürlich. Das ist ja das, was so ironisch witzig ist.
Genau.
So nach dem Motto, hahaha, so. Und da habe ich damals noch gedacht, also ich bin hin und her gerissen zwischen ironisch witzig auf den Punkt und super geschmacklos gegenüber der Familie. Also es ist irgendwie beides. Und vor allen Dingen, nachdem er ja immer gesagt hat, er will nicht in die Medien irgendwie gezerrt werden, macht er selber so eine Scheiße, ja. Aber jetzt habe ich gelesen, er hat für diese Reklame, und das ist natürlich unbestätigte Gerüchte, wahrscheinlich ungefähr 1 Million bekommen. Und ganz ehrlich, da würde ich auch so einen Spot machen. Also 1 Million, obwohl der ist ja verheiratet mit Nicola Peltz und die, oder Peltz Beckham ja, und die haben ja Billionen. Also das ist ja, eigentlich ist, muss er nicht, aber ja. Also, aber da dachte ich mir so auch, okay, und was sagst denn du dazu, dass er das gemacht hat?
Ich finde den total lustig, den Spot.
Okay.
Ich finde den, also ich habe da auch überhaupt, also ich habe kein Mitleid mit den Beckhams und die sind ja nun wirklich die Ersten, wenn es darum geht, ihren Namen einzusetzen, um da irgendwie was draus zu ziehen. Und ich finde das auf so eine, also nicht geschmackvoll, aber es ist so dezent, es ist nur dieser eine Satz und das ist so tongue-in-cheek und nichts wird explizit ausgesprochen, sondern das ist einfach nur so, if you know, you know. Und ich finde das so unterschwellig, dass es, also das macht es gerade lustig irgendwie. Die Geschichte ist ja auch ein bisschen konstruiert. Ich meine, als ob man sich gegenseitig treffen würde bei der FIFA-WM.
Ja, und vor allen Dingen,
die haben
also,
ja jetzt
wenn
nicht
Beckham
durchnummerierte,
überhaupt auftaucht, dann vielleicht nur im Publikum. Also
die haben ja
nicht
durchnummerierte Plätze für ihre Familie und er muss dann neben seinen Eltern sitzen oder so. Das ist ja alles so ein bisschen, da findet viel auch im Kopf statt, was den Witz dann irgendwie lustig macht. Was aber überhaupt nicht realistisch ist. Also, weiß ich nicht. Ich find's lustig.
Ja, okay. Ja. 1 Million, ey, ich fass es nicht. Dann hatten wir
dafür
eine
muss
Szene.
Man sich dann noch nicht mal von einem Hund beißen lassen.
Aber für einen Hund bist, kriegst du 12. Das ist ja schon mal ein Unterschied, sage ich dazu. Aber richtig, ja. Also dann waren die Bet Awards. Die Bet Awards sind ein amerikanischer Award oder eine Awardshow, die 2001 also etabliert worden ist. Und zwar also Black Entertainment Television Network celebrates Black Entertainers and Other Minorities. Also das Black Entertainment Television Network feiert eben schwarze Entertainer bzw. People of Color und andere Minoritäten in Musik, Film, Sport und Philanthropy, also Geschäftswelt quasi und Charity und so. Und da muss ich sagen, also da habe ich ein bisschen was gesehen, Ausschnitte von und ganz tolle Musiknummern hatten die. Wow, also wirklich so Queen Latifah und so. Da dachte ich so, okay. Und was ich aber ganz süß fand war, und zwar hat Tiana Taylor, die ja auch bei den Oscars die bei den Oscars ja auch ausgezeichnet wurde, Schauspielerin und auch stark im Fashion Game. Tiana Taylor hat einen Preis bekommen, einen Bet Award. Ich glaube, Most Iconic Actor oder so. Warte mal kurz.
The Icon, oder? Hieß der Award, glaube ich.
Ja, ich glaube, warte.
Icon
of the Year Award. So, genau. Ist sie ausgezeichnet worden. Und zwar ist sie ausgezeichnet worden durch Janet Jackson. Also Janet Jackson war quasi diejenige, die Hommage auf sie gesprochen hat. Und ich fand das so süß, weil Tiana Taylor ist ein riesengroßer Janet Jackson-Fan. Die ist halt mit Janet Jackson auch aufgewachsen. Man vergisst ja auch, dass Janet Jackson, also dass die auch entsprechend alt ist, auch wenn sie, ich sage nur Black Don't Crack, wobei ich glaube, die hat ja auch diverse Eingriffe. Aber die ist auch schon 60. Also das vergisst man ja einfach, ja. Und ich meine, Tiana Taylor ist Paar 30, glaube ich. Warte mal, lass mal gucken. 35. Also kann man verstehen, dass die mit ihr aufgewachsen ist. Und die ist ein so großer Janet Jackson-Fan und die hat sich so wahnsinnig darüber gefreut, dass Janet Jackson überhaupt aufgetaucht ist und meinte dann am Ende halt auch, also ohne dich gäbe es kein mich sozusagen. Also ohne dich als Vorbild gäbe es mich gar nicht so in der Form, in der ich heute quasi bin. Und sie war einfach so begeistert und sie ist da rumgehüpft und war irgendwie völlig außer sich und so. Und ich fand es einfach niedlich. Auch ein bisschen cringig, aber auch niedlich. Also das fand ich ganz süß. Und dann dachte ich, ach, das ist doch mal was Schönes.
Ich fand es gar nicht cringe. Ich fand es schön.
Ja, und einfach auch so diese unvoreingenommene Freude, dieses Ja, und ich meine, den Jackson, hallo, sah die Frau gut aus oder was? Also ich habe auch gedacht, wow. Also die ist da über den roten Teppich und ich dachte echt, ja, krass. Dann fand ich auch sehr witzig, das war übrigens, glaube ich, vielleicht sogar meine Lieblingsnachricht diese Woche, Tom Holland, also der Schauspieler, der ja unter anderem Spider-Man spielt und der ja mit Zendaya verheiratet ist, die übrigens beide in Spider-Man spielen. Tom Holland hat quasi der hat ja jetzt gerade die Pressetour gemacht, die waren in ganz vielen verschiedenen Ländern, wo halt Spider-Man Premiere gefeiert hat und unter anderem hat er da bei einer dieser Premieren eben mitgemacht bei einem Spider-Man Lookalike Contest. Ich glaube, in Spanien muss das gewesen sein, oder?
Mhm,
genau. Oder in Brasilien? Ich weiß es gerade irgendwie, ja.
Und in Spanien.
In Spanien und zwar gab es also einen Spider-Man Lookalike Contest, aber die hatten Spider-Man Uniformen an. Also man hat nur quasi so, also man hat nur
also die Anzüge
gesehen und nicht das Gesicht oder so. Und Zendaya war in der Jury als extra Gast, so. Und sagen wir so, Tom Holland hat verloren und Zendaya wusste nicht, dass er dabei war. Also ich habe mich zwischendurch gefragt, ob sie es wirklich nicht wusste, weil, also wenn das der Mann wäre, den ich geheiratet habe, dann würde ich doch die Stimme erkennen.
Aber mussten die was sagen?
Nein, aber dann später, kurz bevor er seine Maske abgenommen hat, um zu entblößen,
stimmt,
dass er das
gesagt
ist, hat er kurz mit ihr gesprochen. Ja,
vielleicht
aber auf jeden Fall fand ich total witzig. Es war also, er hat nicht nur, dass er verloren hat, er hat auch noch, und Zendaya hat ihn auch nicht erkannt, so. Also die ganze Situation war schon sehr, ich fand's lustig.
War sie auch, die war sehr lustig.
Ja, aber das hat man ja öfter schon gehört, dass Leute an ihrem eigenen Lookalike-Contest mitgemacht haben und dann verloren haben. Das finde ich immer besonders witzig, ehrlich gesagt. Und dann haben wir auch noch Colin Farrell. Der hat ja so riesen Erfolg jetzt gehabt als Pinguin in der Gotham-Serie. Also Pinguin, der Bösewicht in Batman.
Aber nicht in der Gotham-Serie.
Na, wie
da
hieß
war
denn
das
die
doch
Serie?
Jemand anders. Der Penguin.
Ja, also auf jeden Fall spielt
das
er
ist tatsächlich
den Bösewicht. Spielt er aber im Batman-Universum, genau.
Genau.
Und bevor das so erfolgreich geworden ist, hat er quasi einen Make-up-Test gemacht und man erkennt ihn ja wirklich nicht. Also ich habe ihn nicht erkannt als Pinguin. Und der ist im vollen Make-up in Starbucks gegangen. Ja, und wollte halt mal ausprobieren, ob das Make-up quasi funktioniert.
Und es hat funktioniert.
Ja, aber ich meine, der sieht in dem Make-up auch nicht wirklich aus, also wie ein normaler Mensch. Also auf der anderen Seite, wer weiß, was die Starbucks-Verkäufer alles schon gesehen haben.
Na, es sieht schon ein bisschen realistischer aus als der Pinguin
ja,
sonst
definitiv,
irgendwie bei
definitiv.
Tim
sieht
Burton
halt aus,
zum Beispiel gezeichnet
wie so ein Mafiosi so ein bisschen, finde ich.
Genau,
ja.
Mit so relativ großem Kopf und so.
Ja, aber also.
Und hat dann wohl auch in der Stimme tatsächlich den Kaffee bestellt und wollte den dann auch nicht für Colin haben, sondern für Oz. So wie
stimmt.
Oswald. Cobblepot, was der Name ist, bevor er Pinguin wird.
Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also da dachte ich mir auch so, okay, also ja, das nächste, also ich habe es mal unter gute Nachrichten, weil ich meine, wir feiern ja die Liebe, aber ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, das ist eine Ente. Jussie Smollett und Karamo, ich will mal Camaro sagen, Karamo Brown sind ein Paar. What? The fuck? Was? Also, oh mein Gott.
Zwei Skandalnudeln finden einander.
Aber hallo. So, und jetzt klär uns mal auf. Also, ich meine, über Karamo Brown haben wir ja gesprochen. Den kennen wir aus Queer Eye. Und da hat er sich mit seinen ganzen Queer Eye-Kollegen ja verkracht. Und jetzt weiß ich auch...
Mit dreien zumindest, nicht
ja, aber jetzt
einem,
weiß ich auch, was die Hintergrundgeschichte ist. Das wurde nie irgendwo...
Haben wir da nicht mal drüber berichtet?
Ja, aber nicht um diese konkrete Sache, weil das muss, ich habe mich immer gefragt, woran es liegt. Ich dachte, die sind halt alle irgendwie so ein bisschen stutenbissig oder so. Nee, also das, ich hatte nicht mitbekommen. Also Grundübel war wohl, und das hatte ich noch nirgendwo gehört, dass Karamos Mutter am Set zu Besuch war und quasi heimlich sozusagen...
Naja, sie war irgendwie verkabelt?
Ja, heimlich quasi mitbekommen haben, wie drei andere Kollegen über ihn gelästert haben.
Genau.
Und ihm das dann quasi weitererzählt haben. Und das wusste ich nicht, dass das sozusagen Grundübel
Doch,
gewesen
ich glaub,
ist. Die
ich
Story habe ich vorher
berichtet.
Noch nie gehört. Was?
Das kam mir bekannt vor.
Ja,
zur Abwechslung mal. Ich kann mich ja eigentlich an fast nichts erinnern.
Wir haben nämlich alle möglichen Sachen berichtet, aber das nicht.
Warst
Und ganz
du meine
ehrlich,
Woche weg?
Da wäre ich auch angepisst, aber hallo.
Ja.
Ja, also ihn kennen wir, weil er sich, also er hat halt mit seinen Queer-Eye-Kollegen ja gebrochen, mehr oder minder, und hat jetzt auch ja ein Interview gegeben und ist ja zur Pressetour nicht aufgetaucht und was nicht alles. Mhm. Aber er hat ja auch, wir haben ja auch schon erzählt, dass ihm ja auch vorgeworfen wird von diversen Eroberungen sozusagen, die ja meinten, er hätte sie auch irgendwie sexuell ausgenutzt und was nicht alles. Also sagen wir so, der ist auch ziemlich shady und das, obwohl er ja der Life-Coach ist. Von diesen Queer-Eye-Leuten. Und der ist ja zusammen mit Jussi Smollett, der ja auch, also der hat ja eine Fake, wie sagt man, Fake-Homophoben-Angriff hinter
genau.
sich. Ja, ja.
Bei dem dann später rauskam, dass er das selber inszeniert hatte und
genau.
man weiß nicht so genau, warum er das gemacht hat und er ist dafür auch sehr in Ungnade gefallen.
Aber er behauptet ja auch
bis
heute,
sich jetzt
dass es
zu rehabilitieren.
Also, dass er ja wirklich angegriffen worden sei. Und, aber
ja,
man weiß ja, dass er zwei
halt
Leute engagiert hat selbst.
Ja.
Und also, ja. Also,
das
ausgerechnet die beiden, ey.
Wenn man überführt wurde, bei der Sache zu bleiben, weil sonst der Gesichtsverlust so stark wäre oder
ja,
so.
Ja, er hatte
also,
aber auch, glaube ich, ja, aber er ist doch auch vor Gericht entsprechend angeklagt worden und so weiter. Also, das ist ja alles durch.
Mhm. Ja, ja.
Ich glaube, ich fand das ganz lustig formuliert, oder was ist lustig, ich fand das ganz lustig, ja doch ganz passend formuliert in dem Artikel, den ich gelesen hatte, wo irgendwie stand, warte mal, wenn ich es finde, zitiere ich es gerade, Moment. That this particular pairing has come to pass is simultaneously the most surprising and least surprising news of 2026. Consider the shared resume of chaos. Also Smollett of course became bla bla und so weiter und so fort. Also das ausgerechnet diese beiden ein Paar geworden sind, ist gleichzeitig die überraschendste und am wenigsten überraschendste Neuigkeit aus 2026. insbesondere, wenn man auf das geteilte Resümee der beiden von Chaos und ja, hinabschaut sozusagen. Also die sind beide ganz, ich habe halt noch, als ich das so las, dachte ich nur so, ja, aber Karamo ist ja Life-Coach, der wird dann sagen, ja, und es ist gut, dass du quasi deine Sünden gestanden hast und dich entschuldigt hast und jeder soll eine zweite Chance bekommen und yeah, go baby, so. Also ich glaube, vielleicht ist der auch der richtige Kerl für Jussi. Wobei, ich muss dazu auch sagen, also Karamo, nicht mein Typ, aber Jussi fand ich immer ganz sexy, ehrlich gesagt.
Hm.
Naja.
Ich finde Karamo immer so ein bisschen zu geleckt, aber
ja,
die beiden
ja,
passen schon
ist,
ganz gut zusammen.
Ja, der
zusammen.
Hat ja auch, ich, also du kannst mir nicht erzählen, der hat keine Schönheits-OP hinter sich, also der sieht mir schon sehr...
Das wäre mir egal.
Auf jeden Fall ist das ja echt ein Ding. Also Skandalnudel 1 und Skandalnudel 2, ey, ich fasse es nicht. Und dann ja natürlich Karamo, wie er halt so ist, das ist der Mann meines Lebens, he's my forever guy. Also er ist der Mann meines Lebens für immer. Und ich dachte mir so, du bist mit ihm gerade mal 3 Minuten zusammen, jetzt reg dich mal ab. Aber ist okay, sagt der Zynist in mir, der Zyniker. wer ebenfalls wohl zusammen ist, offiziell nicht bestätigt, aber sagen wir mal, zusammen gesehen worden, auch Arm in Arm und so weiter, also doch recht eindeutig. Mika und Josh, die beiden Hauptdarsteller aus Off-Campus und alle Fans, oh mein Gott! Wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, erst darüber berichtet, dass Mika sich ja getrennt hat von ihrem Verlobten, mit dem sie, ich glaube, 5 Jahre zusammen war oder 6 Jahre, so um den Dreh rum. Mhm. Und, aber ihr Verlobter ist auch, hat sich auch ziemlich, also das, was ich von ihm gesehen hat, war schon so, dass er ein ziemlicher Arsch war. Und deswegen dachte ich mir so, gut für dich, liebe Mika Abdallah. Jack Short war ihr Ex-Verlobter und jetzt ist sie aber wohl zusammen mit ihrem, oder zumindest flirtet heiß mit Josh Heusten, ihrem Off-Campus quasi, wie sagt man, Gegenüber-Star sozusagen.
Mhm.
Die waren in Paris unterwegs und sahen sehr, sehr verliebt aus. Und,
das ist bestimmt nicht vor der Trennung passiert. Das ist bestimmt ganz neu.
Natürlich. Aber für die Fans ist es natürlich cool, sage ich dazu nur. So.
Weil ein Chip quasi aufgeht. Also ein nur nicht mein Chip, sondern die offizielle Paarung sozusagen.
Ja, ja, genau. Also ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich meine, es ist als Fan schon irgendwie cool, wenn das Pärchen, das du geil findest, im echten Leben dann auch ein Paar wird, aber gleichzeitig will ich das eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich, dass meine Chips nicht im echten Leben zusammen sind, weil ich meine, dafür sind es halt Chips.
Ja, ich versuche gerade mir vorzustellen, dass Josh Connor und
Connor Story.
Hudson zusammen. Andersrum, genau, Connor Story.
Und Hudson Williams, ja.
Und Hudson Williams
aber angeblich war die Gerüchteküche ja, dass Hudson Williams und, wie heißt er denn hier, der den Captain gespielt hat von Boston, der bisexuell auch offiziell ist, der mit dem französischen Namen.
Ist der nicht sogar der einzige offizielle
Schwule? Ja, der
Schwule
einzige
in der
offizielle
Serie?
Queere Mensch in dieser Besatzung, genau. François Arnaud, genau. Angeblich hätten ja Connor Story und François Arnaud was miteinander gehabt. Habe ich gehört.
Gut, das schippe ich jetzt auch sofort.
Ich meine, es sind zwei gut aussehende Männer. So, sagen wir mal ja. So.
Wir sind da nicht so wählerisch.
Nee, wir nehmen die alle. Also ganz ehrlich, Heated Rivalry, ich bin ein Multishipper.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also, das war gute News und jetzt kommen wir zu den Hochzeiten. Und zwar, im Moment, oh mein Gott, geht es sowas von rund mit Taylor Swifts vermeintlicher Hochzeit. Angeblich findet sie heute statt.
Ja.
Oder vielleicht auch am Wochenende, aber eigentlich sind wir uns einig, dass es der 3. Juli, das ist also heute.
Das heißt, die feiern auch noch in den Nationalfeiertag.
Ja, also, das ist wie wenn du Geburtstag hast an Weihnachten oder Neujahr. Also ich finde es irgendwie doof, wenn man so an einem 4. Juli dann irgendwie heiratet. Ich meine, wer weiß, ob sie wirklich am 4. Juli
ich
heiraten.
Ich meine, es ist eine Matter of National Importance. Insofern passt
aber es
das
gibt
schon
tatsächlich
irgendwie.
Mehrere Stars, die am 4. Juli auch direkt geheiratet haben. Also schon zum Beispiel Julia Roberts oder so, die hat es auch gemacht. Wobei, wenn sie am 3. heiraten, heiraten sie ja nicht am 4. Aber trotzdem ist das,
genau.
es ist zumindest doch das Wochenende vom Independence Day quasi und da ist es zumindest ein freies Wochenende. Also ich meine, dann können sie in Zukunft immer sagen, es ist
genau.
Frei oder vielleicht haben die Familien dann auch frei irgendwie, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, angeblich heute und zwar, es gibt so ein paar Zeichen, also irgendwie alle Gäste haben nur ganz, ganz vage Informationen bekommen. Also ihnen wurde irgendwie gesagt, dass sie dass sie am 3. in New York sein sollen. Aber ihnen wurde irgendwie nicht gesagt, wo und wie und warum. Dann ist jetzt schon seit längerer Zeit die Gerüchteküche, dass sie wohl im Madison Square Garden heiraten. Das habe ich ehrlich gesagt abgetan als Ente, aber das scheint doch offensichtlich der Fall zu sein, weil sie haben an die 1000 Gäste und Madison Square Garden ist halt ein Stadion. Und ganz ehrlich, ich würde nicht in einem Stadion heiraten wollen. Ich finde, die Atmosphäre wäre mir so unpersönlich und vor allen Dingen, wenn du 1000 Gäste hast, dann ist Madison Square Garden viel, viel, viel zu groß. 1000 Gäste gehen da komplett unter. Also das wäre als wie wenn ich in der Messehalle heiraten würde. Weißt du? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt so schöne Plätze, so ein Vineyard oder so. Ich meine, jetzt kann man es ein bisschen erklären, weil sie heiratet ja Travis Kelce. Der ist ja Footballer vom Haus aus und vielleicht hängt es damit dann auch irgendwie zusammen. Ich weiß es nicht. Aber ich finde diese Vorstellung sehr weird. Auf jeden Fall, also das ist die Gerüchteküche, sagt halt, sie heiraten halt, wie gesagt, im Madison Square Garden und
nicht nur die Gerüchteküche, da sind ja ganze JournalistInnen-Lager, die da draußen vor der Tür warten und den ganzen LKWs zu gucken, das wird auf jeden Fall da stattfinden.
Ja, und es ist auch schon teilweise abgesperrt und so weiter und es
ja,
ist irgendwie pink
ja.
beleuchtet, also es genau. sind viele Anzeichen dafür, dass es wohl auch da stattfindet.
Ich habe gehört, man hat gesehen, wie da Treppen reingetragen wurden und man geht davon aus, dass im Inneren nochmal Aufbauten stattfinden.
Ja, also
gerüchteweise
so Art,
wird ein Schloss gebaut oder
ja,
so.
Ja, das habe ich auch gelesen, genau. Und aber auch mit so Foodständen und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es am Ende dann vielleicht so ein bisschen ist wie so ein Rummelplatz.
Wie Barbara Streisands Dorf unter ihrem Haus.
Ja,
oder
so wie in die Schöne
so
und das Biest oder so. Keine Ahnung. Naja,
geil.
Und auf jeden Fall, sie hat also, es sollen 1000 Gäste sein und
Es ist so drüber und es
total,
war nichts anderes
ja, und
zu
aber
erwarten
vor allen Dingen sind
von
auch die
Taylor
ganzen
Swift.
großen CEOs und sowas eingeladen, also irgendwie die Disney-Riege und so weiter und die MGM-Riege und was nicht alles und irgendwie die Label-Riege, die sie da hat und so weiter. Aber ich meine, da muss man auch bedenken, sie hat halt die Zusammenarbeit mit Disney auch gehabt, da ist ja ihr Doku-Film ist ja da erschienen und so weiter, ihr Streaming-Film und so. Naja, und angeblich ist ihr Wedding-Planer Seed. Also so heißt er, glaube ich. der hat wohl, das ist wohl so ein Weddingplaner, der so Riesenwedding irgendwie auch ausrichtet, also Riesenhochzeiten und so Riesendinge, die halt so ein Riesenjahr sowas. Und hat auch irgendwie Margot Qualley 2023 geheiratet und ist irgendwie aber auch wohl ein Freund von Jack Antonoff, was ja der Ex von Taylor Swift ist. Und er ist wohl auch dafür bekannt, dass er eben das ganz gut hinbekommt, so mit den ganzen Verschwiegenheitsklauseln und so weiter. Und angeblich haben die Gäste auch, mussten auch so ein NDA unterschreiben, also so ein Verschwiegenheitsklausel. Und es gibt auch eine keine Handys-Politik quasi, wo sie dann die Handys eben abgeben müssen und so weiter. Die Leute sind halt, wie gesagt, blind nach New York geflogen. Es hieß halt, ihr müsst am 3. Juli in New York City sein, am Morgen. Und danach bekommt ihr weitere Details. Und
diese Nachricht zerstört sich von selbst.
Ja, so ähnlich. Aber was auch total lustig ist, dass im Moment wohl irgendwie ist wohl auch, also dass es wohl im Vorfeld auch ein Riesenchaos gab, weil nämlich alle diese ganzen A-Hollywood-Celebrities irgendwie die besten Stylisten anstellen wollten, damit sie halt gestylt werden für die Hochzeit. Aber die ja alle dieselben Stylisten haben wollen, weil man ja weiß, wer die guten Leute im Business sind und sich jetzt quasi fast so eine Art Prügelei über diese Stylistenteams irgendwie entfacht hat, weil irgendwie jeder die gleichen Stylisten haben wollte. Und irgendein sehr, sehr bekannter Hollywood-Name, der auch eingeladen ist zur Hochzeit, hat wohl das Stylistenteam welches, ja, für 24 Stunden an, also quasi nur für sich reserviert und hat dafür wohl richtig fett Kohle hingelegt, weil er es sonst nicht bekommen hätte. Und ich sag mal so, wenn du Stylist bist, jetzt in New York vor Taylor Swifts Hochzeit, kannst du auch die Preise hochschrauben, glaube ich. Und die ganzen Agenturen und so weiter haben halt nur bestätigt und haben gesagt, ja, wir haben ziemlich viele Infos bekommen von unseren Schauspielern, also sie reden von Talents, ja, dass sie halt in New York sein werden, aber keiner hat gesagt, warum. Das finde ich auch total lustig, weil sie dürfen es einfach nicht sagen. Sie geben nur der Agentur Bescheid, ich bin in New York übers Wochenende, weißt du so. Und es fällt dir dann doch irgendwann auf, wenn du, keine Ahnung, 500 Leute in der Agentur angestellt hast, keine Ahnung, und 350 rufen an und sagen, ich bin dann das Wochenende in New York. Okay. Ja, und ja, also das ist so ein bisschen das, was man weiß. Und wie gesagt, es ist alles abgesperrt und man sieht jetzt halt uns beleuchtet und was nicht alles. Also die Gerüchte überschlagen sich gerade und auch, was irgendwie Taylor irgendwie tragen wird und wer ist der Designer fürs Hochzeitskleid und überhaupt und sowieso. Man weiß auch, dass, ich glaube, war es nicht, ach so, gestern gab es ein Rehearsal-Dinner, das ist ja was in den USA üblich ist, dass man quasi am Vorabend und ein Rehearsal-Dinner ist in der Regel immer am Vorabend der Hochzeit. Deswegen liegt die Wahrscheinlichkeit auch nahe, dass heute wirklich die Hochzeit auch stattfindet, weil das immer am Abend vorher gemacht wird. Und in der Regel ist so ein Rehearsal-Dinner eigentlich dafür da, dass dann die Familie einfach sich nochmal bedankt bei allen Gästen, dass sie gekommen sind, dass sie sich freuen, aber dass auch nochmal so ein bisschen so der Ablauf der ganzen Zeremonie quasi nochmal ein bisschen durchgeübt wird und so. Also dafür ist es im Grunde da. Und das hat gestern stattgefunden und ich glaube vor anderthalb Wochen oder zwei oder sowas hatte sie wohl ihre Bachelorette Party. Also die fand wohl bei ihr zu Hause statt, während Travis Kelce da irgendwie mit seinen Jungs um die Häuser gezogen ist. Irgendwie so. Ja, also das weiß man.
Wahrscheinlich Privatmaschine nach Vegas oder so.
Nee, das war irgendwas mit Sport. Ich hatte es irgendwo gelesen, der hatte doch irgendwie da.
Boring.
Ja, fand ich auch. Aber ich meine, die sind ja auch boring. Ganz ehrlich, Taylor Swift und Travis Kelce sind das langweiligste Paar ever. Also bitte. Aber was ich halt auch so krass finde, ist, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, total doof, dass die da so einen riesen Hype drum machen. Ich meine, für uns als Hot Pink ist es großartig. Aber wenn ich jetzt heiraten würde, würde ich das nicht wollen, dass meine Hochzeit halt so ein riesen Ding ist. Also dann würde ich es doch eher wie Zendaya halten oder vielleicht sogar noch wie Selena Gomez. Die wollte zwar ein bisschen Aufmerksamkeit, hat die aber im Grunde hinterher gehabt. Das heißt, die hat es schon geschafft. Selena Gomez finde ich eigentlich das perfekte Beispiel. Ich finde, die hat es super geschafft, die Sachen privat zu halten. Und dann hinterher einfach zu veröffentlichen, was sie veröffentlichen will. Das heißt, sie hat da komplett die Kontrolle gehabt drüber und hat aber trotzdem in einer kleinen Runde geheiratet und sehr familiär. Und wir haben trotzdem aber Bilder zu sehen bekommen. Also das fand ich dann doch irgendwie geil. Sag mal, hier draußen, ich weiß ja nicht, was die da machen. Bohren die oder mähen die Rasen? Also irgendwie, ich weiß
irgendwas
nicht, ob man
es hört. Irgendwas ist bei dir los, ja.
Ja, so naja, also auf jeden Fall im Moment ist da ein Riesending. Habe ich noch was vergessen? Bestimmt irgendwas Wichtiges. Was sagst du dazu? Findest du das gut, dass sie das so riesig inszenieren?
Nee, ich habe nichts anderes erwartet, aber ja, so Taylor Swifts Hochzeitsmesse, das ist schon irgendwie komisch, das im Madison Square Garden zu machen.
Also ich denke mal,
ja,
es ist wegen ihm, aber Madison Square Garden ist ja der unromantischste Ort ever, also. Ach ja, genau, irgendwie im 5. Stock im Madison Square Garden soll es ja noch eine Cocktailparty geben oder irgendwie sowas, hatte ich gelesen.
Ja, also wie gesagt, wenn du davon überzeugt bist, dass deine eigene Hochzeit eine Matter of National Importance ist, dann ja, machst du das natürlich auch nicht unter dem Madison Square Garden. Da kann es schon mal ein bisschen unpersönlich und unromantisch werden, ja.
Ja. Dafür sind alle möglichen anderen Stars gesehen worden. Also das Who is Who aus der Musikbranche gibt sich natürlich die Klinke in die Hand. Ja, wer geheiratet hat, tatsächlich geheiratet hat, ist Logan Lerman. Das ist der Percy Jackson Hauptdarsteller. Da gibt's aber leider keine Bilder von. Ich habe jetzt gegoogelt ohne Ende und er war irgendwie auf 4 oder 5 verschiedenen Hochzeiten als Gast dabei und oder als Best Man. Und deswegen gibt es ganz viele Bilder von ihm mit Frauen in Hochzeitskleidern, aber alle diese Frauen sind nicht seine Frau. Und ich sag dir, das war wirklich Arbeit, mich da durchzuarbeiten, weil ich irgendwie 5 oder 6 Hochzeitsbilder hatte und immer dachte, ist es das? Ist es das? Und so, nee. Es war also alles andere Hochzeiten, aber nicht seine. Also von seinem gibt es tatsächlich keine Bilder. Und da dachte ich mir, ach ja, also das hat er auch sehr privat gehalten. Und ich finde aber, er und seine Freundin sehen halt total niedlich zusammen aus. Also ich finde, auch in den privaten Bildern, die man so ein bisschen über Instagram gesehen hat, da hat er das ein oder andere private Bild halt vorher auch schon eingestellt. Also seine Freundin ist Anna Corrigan, mit der ist er jetzt auch schon viele Jahre zusammen. Warte mal, ich glaube seit 2020, nee, noch länger. Also ihr erstes gemeinsames Instagram, also erster gemeinsame Instagram-Post war 2020, aber sie sind schon noch länger zusammen. Und wie gesagt, ich finde, die beiden sehen halt total süß aus und die reden auch so nett übereinander. Also so von wegen, mein Herz, die Frau meines Lebens und so. Also total süß. Also da habe ich gedacht, ach, die sind ja niedlich, da hätte ich gerne ein Bild gesehen, aber okay.
Die sind ja auch noch sehr jung, muss man sagen.
Ja, muss man natürlich auch sagen. Ja, ja. Dann hat Moose T geheiratet. Mehrere Überraschungen.
Der ist nicht mehr jung.
Mehrere Überraschungen, den gibt es noch. Der hat eine Freundin, die haben geheiratet. Er ist noch nicht verheiratet. Also
einer von Hannovers berühmteren Söhnen, möchte ich
die
mal
haben,
erwähnen.
Naja, aber
Moose
T ist ja, ich würde sagen, der hatte seine große Zeit in den 90ern, oder? Oder Ende der 90er,
ja,
Anfang der 2000er.
Auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob man den heute noch kennt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich eher nicht. Also
er hat I Am Horny gemacht und er hat Sexbomb geschrieben für, oh Gott, der mit der Stimme, Tom Jones.
Ja. Genau, und der macht aber auch immer noch Musik und der macht viel so Party, also so viel so als DJ und so. Mhm. Und der hat tatsächlich immer mal zwischendrin noch, das habe ich dann aber immer nur so hintenrum mitbekommen, der produziert immer noch, so alle paar Jahre produziert er immer noch so einen Dance-Hit.
Mhm.
Also da weiß man immer nicht, dass er dahinter steckt, aber da habe ich auch letztens gelesen, dachte, ach, das ist Moose T, weißt du, so, aber immer so in den Dance-Charts, also immer so halt DJ-mäßig und so.
Mhm.
Ja, und der macht aber viel so, also ich sag mal jetzt Mallorca-Partys und Kram. Naja, auf jeden Fall hat er jetzt geheiratet und die Bunte und wer auch immer nicht alles hat ein Riesending draus gemacht, dass er jetzt mit 59 Jahren noch heiratet. Und ich dachte mir so, seit wann sind wir denn so ageist? Also man kann auch noch mit 103 heiraten. Also ich meine, ich finde es jetzt kein Problem, dass man mit 59 noch heiratet. Vielleicht
ich glaube, man war vor allem darüber erstaunt, dass es mit 59 die erste Hochzeit ist.
Ich wollte nämlich gerade sagen, vielleicht sind sie darüber erstaunt, dass es die erste ist. Genau.
Ja. Ich glaube, das ist der Infowert, also der Neuigkeitswert.
Ja, ja, okay. Und er hat geheiratet oder beziehungsweise ist dann zusammen mit Moderatorin Katra Sufi. Ich kenne sie nicht, aber ich finde, das ist so eine hübsche Frau. Mir gefallen ihre Haare so toll. Ich finde, sie hat so tolle Haare. Afroamerikanisches Haar und so richtig so, wie heißt es denn, wenn du so wusch.
Afro.
Auf jeden Fall finde ich toll. Aber fand ich interessant, weil sie hat kein traditionelles Hochzeitskleid an, aber ein Outfit, das mir trotzdem total gut gefällt. Was sagst du zu dem Outfit? Also A, wie sieht es aus und B, wie findest du es?
Ich fand es sehr schön.
Sie trägt einen Hosenanzug?
Genau.
Einen weißen?
Ich sehe irgendwie nur die obere Seite. Ach so. Nee.
Also es gibt auch ein Video, das ist der letzte Instagram-Link. Da zeigt sie sich nochmal. Sie trägt einen weißen Hosenanzug, Schultern und so weiter sind eigentlich frei, mit einer Sweetheart-Neckline. Das ist im Grunde wie eine weiße lange Hose und ein Bustier im Grunde, aber in einem. Und darüber trägt sie ein weißes Spitzencape, das quasi so über die Schultern, ja, und vorne geschlossen lang runterhängt. Und dazu eben dann die Haare im Afro und mit so ein bisschen weißem Bling-Bling im Haar und so. Ich finde, es eine sehr hübsche Frau. Und dazu dann halt weiße, ich weiß gar nicht, was das ist. Sind das Pfingstrosen? Weiße irgendwas Blumen. Weiße Blümchen. weiß nicht, was das für Blümchen sind. Sehen ein bisschen aus wie Pfingstrosen, oder?
Ich würde auch sagen, es ist Pfingst.
Ja, auch ein recht ein recht ungewöhnlicher Strauß, also für einen Hochzeitsstrauß. Ja. Und offiziell jetzt also verheiratet mit ihrem Mussi. Und es gibt Bilder auf deren, ganz ehrlich, die haben Bilder auf ihrem Instagram. Ich habe mal so ein bisschen dann natürlich auch geguckt. Da, also die guckt ihn sowas von verliebt an. Ich glaube, die müssen echt richtig verliebt sein. Zumindest wirken sie so. Ja. Aber ich finde eine sehr hübsche Frau und ein sehr, sehr schönes, also sehr schönes Styling. Es gefällt mir wirklich gut. Nicht traditionell, aber durch das Weiße dann doch wieder traditionell genug, damit es irgendwie auch, finde ich, hochzeitlich wirkt. Also es gefällt mir echt richtig gut. Und dann haben wir Felix von Jaschorow, der ebenfalls geheiratet hat. Also ich habe ja mal für so ungefähr ein Jahr oder so gute Zeiten, schlechte Zeiten gesehen. Und ich glaube, Felix von Jaschorow, ist gefühlt seit Episode 1 dabei. Also ich weiß ja nicht, wie lange der eigentlich schon dabei ist, aber es würde mich nicht wundern, wenn es wirklich Episode 1 ist. Und der hat aber geheiratet und zwar jetzt im Sommer. Es muss echt ein heißer Tag gewesen sein, weil der hat total die roten Backen. Der sieht total fertig aus. Er hat die Fitness-Influencerin Alexandra Sophie Winterberg geheiratet. Ich sage jetzt mal okay, weil ich kenne ja die Influencer alle nicht.
Es war letzten Samstag und ich glaube, das war so ein 40-Grad-Tag, um deine Frage zu beantworten.
Das war doch früher, oder? War das letzten Samstag?
Ja, steht.
Ah, krass. Ja, aber so sieht es ehrlich gesagt auch aus. Also die sehen schon, es war schon sehr, sehr heiß, aber ich finde, dafür sehen sie ganz gut aus. Mir gefiel irgendwie, also die Blümchen waren so in Orange herbstlich gehalten und auch die Tischdeko. Die Tischdeko wiederum, die hat mir nicht so gefallen. Also so mit so orangen und gelben Kerzen und so. Aber sie hatten einen Eiswagen. Das fand ich wiederum cool.
Das war süß, ja.
Ja. Und ja, also sieht aus, als hätten sie da echt viel Freude gehabt. Also das sah wirklich aus, als hätten sie dann echt, ich sag mal, die Sau rausgelassen auf der Party.
Ich habe ein bisschen recherchiert. Felix von Jaschorow ist 4 Jahre jünger als ich. Der ist 82 geboren. GZSZ ging 92 los. Das heißt, er muss mit 10 angefangen haben, da mitzuspielen, wenn er wirklich vom ersten Tag an dabei war.
Also gefühlt seit der ersten Folge. Ich weiß nicht, weil der ist schon... Also ich habe das Gefühl, er war immer schon dabei. Auf jeden Fall sehr, sehr lange.
Ich weiß, dass ich mit meinen Eltern tatsächlich die erste Folge GZSZ geguckt habe, weil wir so begeistert waren, dass irgendwie auf einem Privatsender eine Soap losgeht. Wir haben dann sehr schnell nachgelassen, aber am Anfang habe ich die Sendung tatsächlich auch gesehen.
Ja,
so
ich auch.
Von 1992 bis, weiß ich, Mitte 1992.
Ja, genau. Ja, und wo ich mich sehr gefreut habe, aber auch sehr überrascht war, weil ich es gar nicht mitbekommen hatte, ist, dass Arden Show geheiratet hat. Und als alter Teen Wolf-Fan kenne ich sie ja vor allen Dingen daher. Aber sie hat ja dann später auch noch einige andere Dinge gemacht und hatte dann aber.
Teen Wolf haben Frauen mitgespielt? Das ist mir entgangen.
Ja, einige sogar. Übrigens auch sehr gut aussehende Frauen. Arden Show fand ich auch immer ganz niedlich. Und also Arden Show hat auch mitgespielt, aber sie hat dann später noch andere Sachen gemacht. Ich bin auch ein bisschen bitter. Sie hatte so eine Anwaltsserie auf Netflix. Da gab es aber nur eine Staffel von. Da hätte ich gerne noch ein paar mehr Staffeln von gehabt. Das war ein bisschen schade, weil sie hatte auch davon erwartet, dass das ein Riesending wird. Und dann wurde es es eben nicht. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, als sie dann in K-Pop Demon Hunters so einen großen Erfolg hatte. Und das ist jetzt auch das, glaube ich, wo die meisten sie hervon kennen. Sie spielt auch aktuell mit in, ich glaube, Chicago PD, oder kann das sein?
Und das weiß ich gerade nicht.
In einer von diesen Chicago-Serien. Es gibt ja Chicago MD, Chicago PD und Chicago Feuer oder sowas. Aber ich glaube, in Chicago PD spielt sie mit. Und sie hat aber auch ganz, ganz tolle Hörspiele und Hörbücher und sowas gemacht. Also ich habe sie schon sehr, sehr viel in so Hörspielen gehört, Audiodramen und so. Da hat sie auch ganz, ganz tolle Sachen
gemacht.
Also
so Voice-Work.
Ja,
das
genau,
passt ja dann
genau.
Auch zu K-Pop Demon Hunters.
Genau. Und sie hat geheiratet Christopher Lee, mit dem sie auch schon seit einigen Jahren zusammen ist, also ihr Longtime Boyfriend. Und die beiden haben beide koreanische Wurzeln und deswegen war auch ihre Hochzeit koreanisch beeinflusst. Sie haben in Italien geheiratet, das war so ein bisschen so ein kleiner Traum. Und es ging, glaube ich, 3 Tage, oder?
Genau.
Und es gab, wie viel Zeremonien?
Das ist übrigens nicht der
5?
Christopher Lee.
Nein. Ein Christopher Lee, genau. Und das Wochenende war aber auch ziemlich chaotisch, weil sie haben halt in Italien geheiratet, so eine Destination Wedding halt, wo ich auch schon so ein bisschen die Augen rolle, aber ist okay, bei Italien kann ich
ja noch
verstehen.
Ja, irgendwie heiraten ja gerade alle in Italien.
Ja, Italien ist auch irgendwie geil. Also Italien oder Frankreich so als Hochzeitsvenue finde ich schon irgendwie cool. Ja, aber auf jeden Fall war es
also
so, dass...
Also ich fand Rügen schon eine Zumutung den Leuten gegenüber und habe mich sehr geschämt für meine Destination Wedding.
Ja, aber Destination
Wedding,
finde ich, kannst du nur machen, wenn du entweder richtig reich bist oder wenn du sagst, du bezahlst es einfach deinen Gästen. Also ja, dann musst du richtig reich
nicht
sein.
Gemacht. Und ja. Deswegen war es nur Rügen und nicht Italien.
Ja, aber wenn die Familie zum Beispiel sagt, wir ziehen mit, finde ich das okay. Aber sonst finde ich eine Destination Wedding ehrlich gesagt auch ziemlich unverschämt. Aber Rügen ist für mich jetzt keine richtige Destination Wedding, weil es ist noch innerhalb von Deutschland. Hättest du jetzt gesagt, du heiratest in den USA, dann wäre es nochmal was anderes gewesen oder auf Hawaii
ja,
oder so.
Ja, also das würde ich mich niemals trauen.
Ja, ich auch nicht. Aber Arden Shaw hat, wie gesagt, in Italien geheiratet und also ich denke mal so bei den beiden, ich weiß ja nicht, wie viele Familien die noch in Korea haben, aber wenn die alle aus Korea anfliegen müssen, dann ist es, glaube ich, auch egal, wohin sie fliegen, ob sie nach USA fliegen oder nach Italien. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Okay. Ich überlege gerade, wo man vielleicht besser heiraten könnte, wenn alle aus Korea kommen.
Na, in Korea, aber ich meine,
ich
weiß aber auch
Japan,
ehrlich gesagt, ich glaube,
Thailand,
die kommen auch nicht alle aus Korea. Ich meine, sie ist ja Amerikanerin.
Australien.
Ja. Also ja, aber auf jeden Fall, was ich ganz süß finde, ist, die hatten dann dadurch aber auch ein Chaos, weil teilweise Flüge nicht gekommen sind, Gepäck nicht angekommen ist, dann sind irgendwie Gäste auf den allerletzten Drücker doch noch angekommen. Also es war alles ein ziemliches Chaos und viel stressiger, als es hätte sein müssen. Aber sie haben gesagt, sie nehmen das sozusagen als so eine Art gutes Omen und hatten dann auch mehrere Zeremonien. Also es gab irgendeine, ich sag mal, traditionell westliche Hochzeitszeremonie, wo sie auch ein traditionell westliches weißes Kleid mit Spitze und langem großen Rock und Schleier und so weiter getragen hat. Dann hatten sie aber auch eine Hanbok Welcome Party, wo sie eben klassischen koreanischen Hanbok getragen hat, was eben so ein koreanisches traditionelles
Gewand, Kleid.
Kleid finde ich, weiß nicht, ob man Kleid sagen kann, aber deswegen habe ich kurz gesagt.
Mehr so ein Gewand als
ein
Kleid.
Genau, eine Tracht, das war das Wort, das ich gesucht habe, genau. Dann haben sie aber auch eine traditionell koreanische Payback-Zeremonie gemacht, wo man, ich glaube, wo man den Eltern dankt oder so, ich
genau,
bin gerade nicht
Eltern
ganz sicher.
Genau, die Eltern werden geehrt. Ja.
Genau, und da haben sie aber auch entsprechende traditionelle koreanische Kleidung angehabt. Ich bin ja so ein bisschen vorbelastet durch die ganzen koreanischen Liebesdramen, die ich gesehen habe, weil da tragen die auch immer genau diese Sachen. Also diese traditionellen
Hanboks finde ich auch super schön, ja.
Ja, sind sie auch, ja. Naja, und ihr Hanbok war orange. Ich meine, das ist auch schon recht modern. Also sie haben so einen weiß-orangen Hanbok angehabt, den gibt es ja in allen möglichen Farben. In Pink sehe ich den auch recht häufig. Und also sie sah wirklich bildschön aus. Ich, wie gesagt, ich finde es eine ganz niedliche. Und so hatten sie so ein bisschen von allem. Also so ein bisschen koreanische Traditionen, aber eben auch klassisch-westliche, amerikanische, in Anführungszeichen, Traditionen. Und ja, also ich weiß nicht. Das Hochzeitskleid finde ich auf dem Foto, wir sehen ein Foto von den beiden, wo die durch so einen Park laufen und da finde ich es eigentlich ganz niedlich. Aber wenn man dann das Hochzeitskleid quasi rangezoomt sieht, gefällt es mir nicht so gut. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was vielleicht damit zusammenhängt, mir gefällt es bis je nicht, dass da mit dran ist. Also das ist, wobei das sind auch zwei unterschiedliche, wie viele Kleider hat die denn gehabt? Warte mal, eins? Zwei? Zwei Hochzeitskleider und dann nochmal zwei koreanische Trachten. Wie gesagt, der eine Hanbok, der ist in weiß und orange, den finde ich sehr schön. Dann hat sie das traditionelle Hochzeitsgewand mit diesem blassgrün, das man ja so kennt. Grün und Rot halt.
Ach, sehr, sehr schön.
Ja, aber das kennt man. Das ist traditionell, hat mehrere Lagen und so weiter. Und sie hat zwei Hochzeitskleider und das eine gefällt mir und das andere nicht. Also das, was das Modernere, das gefällt mir nicht so gut. Das hat so Cups, wo die Brüste halt sind, die eingelassen sind.
Ich finde, das hat was
sind.
Sehr Barockes. Ich finde es gar nicht so modern.
Ja,
das
die sind halt eingelassen
so
in dem, ja, das liegt daran, also die sind
so
eingelassen in
halt
dem Bodice. Ich glaube, das sieht so barock aus, weil der Bodice so abgerundet ist. Der ist also nicht spitz, sondern dieses Abgerundete, das hatte man, glaube ich, im Barock sehr viel. Plus, sie hat sehr, sehr große Spitze an ihrem Schleier und an dem Kleid selbst. Also vielleicht hängt es auch damit zusammen.
Ich finde bei alle Kleider super schön, die sie hat.
Ja, es ist auch, frag mich jetzt gerade nicht, welcher Designer, aber auch irgendein bekannter Designer. Ja.
Und natürlich dann, achso, und dann gab es sogar noch so ein Partykleid. Das finde ich auch ganz
ja,
cool.
Ja, es gab, genau,
so
also mehrere sogar. Sie hat ein, das finde ich aber ist auch so ein bisschen barock inspiriert. Also sie hat ein Kleid, das ist ganz kurz mit so silbernen Stoff und so silber, also sehr glitterig und alles. Und aber da ist auch der, also die Neckline von dem Bodice ist halt so rund. Da weiß ich immer nicht so richtig, aber ich finde das Kleid irgendwie süß. Ich finde, sie sieht super daran aus. Aber kurz und luftig und genau. Und dann gibt es irgendwie noch so ein Kleid, aber ich glaube, das ist vor der Zeremonie. Da ist sie nur in so einem weißen Hauch von Chiffon mit Badelatschen. Und ihrem Mann auf einer Vespa mit einem ist es ein Eiswagen? Ich sehe es gerade so schlecht, aber auch ganz lustig.
Ja, stimmt. Das ist so ein Beifahrerwagen, aus dem Eis serviert wird oder so.
Und die Venue selber aber auch. Also
ist das ihr Mann?
Riesen, Riesenblumen, Blumengestecke und relativ bunt auch, also viel so.
Wie sich das gehört, wieder so eine halb verfallene Florenzer, nee.
Villa.
Ist sogar nicht so.
Florenz. Ja. Sieht aus, als sitzt sie im Gewächshaus, aber. Das ist natürlich mit
Stimmt.
Glasdach. Es ist mit Glasdach. Ist auch total lustig, weil wenn du so ins Publikum hinterher guckst, also Publikum ist gut, in die, ich sehe nur
die
koreanische Gesichter. Ich sehe keinen einzigen Schauspieler, den ich kennen könnte. Das finde ich irgendwie sympathisch. Aber schon recht viele Gäste. Also ist schon voll, sag ich mal.
Auf jeden Fall.
Ja, cool. Aber das hat mich gefreut. Also ich finde, die sehen echt süß zusammen aus. Ich mochte das sehr gerne. Und dann haben wir noch ein Baby. Oh mein Gott, Scott Heuing und Mark haben jetzt endlich ihr Baby Girl. Da hatten wir ja darüber erzählt, dass sie dieses wahnsinnig lustige Video gemacht haben. Also
das muss gut angekommen
Video.
Sein.
Und sie haben jetzt dem Ganzen nochmal ein Sahnehäubchen aufgesetzt, weil sie haben jetzt auch noch ein Video gemacht, ein komplettes Musikvideo, wie sie es auch gemacht haben zum Gender Reveal, mit der Frage, wie das Kind denn heißen soll. Also die Namenssuche für das Baby. Wie fandst du denn das?
Wie gesagt, irgendjemand hat ihnen gesagt, dass ihr letztes Video super erfolgreich war, also machen sie dasselbe nochmal. Dieses Mal fand ich es ein bisschen zu drüber. Ich weiß auch nicht. Ich fand es sehr schön, den Song Choice, weil sie haben My Favorite Things gemacht aus Sound of Music.
Ja.
Ein Lied, was ich auch selber sehr, sehr liebe. Und haben darauf dann halt lauter Mädchennamen eruiert, die sie ihrem Kind geben wollen, die halt immer abgedrehter und immer abgedrehter werden. Und zum Schluss präsentieren sie dann tatsächlich den richtigen, also den Namen, den sie ihrer Tochter dann gegeben
ja,
haben.
Ja, der da wäre?
Ich weiß gerade nur noch den Mittelnamen James, den ich sehr lustig...
Birdie James.
Birdie James.
Ist der Rufname wohl und James ist der Mittelname. Wir haben einen männlichen Mittelnamen, weil James ist ja jetzt definitiv kein genderneutraler Name.
Nee.
Aber vielleicht haben sie sich gedacht, für beide Fälle was dabei.
Genau, habe ich auch so gedacht. Das, Birdie geht auch super als nicht-binärer Name. Also es ist irgendwie alle Geschlechter sind, glaube ich, abgedeckt
mit diesem
Namen.
Heißt denn nicht auch die Hauptfigur aus, ach, wie heißt das denn, dieses Musical, Birdie? Wie heißt sie denn, die singt, ach so, ja, nee, es gibt ein ganz bekanntes Musical, da heißt die Hauptfigur Birdie. Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie süß. Aber ich weiß nicht, ob du halt mit 18 auch noch Birdie heißen möchtest. Mit 1 bis 6 ist es wahrscheinlich noch total niedlich. Aber mit 7 bis 18 ist es dann wahrscheinlich doof. Birdie James Heuing.
Also es ist schon ein sehr uniker Name, aber ich finde es lustig, dass sie alle Geschlechtsoptionen abgedeckt haben.
Ja, ja. Und ich meine ganz ehrlich, ich habe jetzt hier 3 oder 4 Instagram-Links mit reingeschmissen. Aber tatsächlich sind das eine ganze Menge Fotos, noch viel mehr Fotos auf diesem Instagram-Account als das, was ich hier als Links reingeschmissen habe. Und ich habe hier schon wahnsinnig viele Fotos. Also ich habe das Gefühl, die haben einfach jede Sekunde des Tages, seitdem das Baby bei ihnen zu Hause ist, einfach Bilder gemacht.
Das
und
kann
aber
ich mir
auch
sehr
so richtig
vorstellen.
Super schnulzige Sachen. Und dann haben sie auch irgendwie das erste Lullaby aufgenommen und so ein Kram. Also ja, schon sehr.
Die beiden gehören schon auf jeden Fall in die Kategorie Obnoxious Gays.
Aber obnoxious ist das richtige Wort. Also wirklich. Und irgendwie auch so ein Video so nach dem Motto, wenn dein Kind halb Filipino ist, weißt du? Und ich meine, Filipino sagt man ja auch nach so Karaoke und Singen und so und das merkt man schon. Also, also ich hätte noch 17 mehr
Videos
hier reinschmeißen können. Ich habe schon echt nur die genommen. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, ich dachte mir so, ah, okay, also die sind wirklich schon sehr, also das
die sind die ersten Menschen, die Väter werden.
Ja, Instagram bespielen, sage ich nur, also hoch 20. They're on their game. Super, ja, dann sind wir durch, oder?
Ja, dann sind wir durch.
Sehr gut, dann, also hier draußen bohrt jemand. Das ist
ja,
ganz,
bei dir ist heute wirklich viel los.
Das ist aber auch so ein ganz, also obnoxious, apropos, das ist so ein ganz ekeliger hoher Ton. Ich hoffe, auch Phonik hat den rausgefiltert und hat euch nicht so doll gestört. Wir hören uns in der Woche wieder und ich hoffe, ihr trinkt alle genug und haltet die Hitze durch. Und ich hoffe, es wird nicht nochmal 40 Grad, auch wenn es per Wetterbericht angesagt ist. Und hör auf, seufz. Ich kann euch nächste Woche erzählen, was für Überraschungen mir mein Körper dann bereitet hat. Mal gucken. Alles klar.
Wir gehen mit dir auf Entdeckungsreise.
Genau.
Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.